This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleisch, Salat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Bearcast Deutschlands. Nicht nur interessantester, sondern auch informativster und vor allem quatschigster Motorrad-Reise-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Hier ist Howie Hausen, euer Host heute Abend mit einem ganz, ganz wunderbaren Gesprächspartner. Ey, wir nehmen nicht zum ersten Mal miteinander auf. Wir haben vor... Warum guckst du jetzt so? Bist du eingefroren?
Das war gerade kurz eingefroren. Aber jetzt läuft's.
Ja, ey... ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir gesprochen haben, deswegen wir müssen dich nochmal ganz kurz, wir müssen die Zuhörerschaft nochmal eben an der Hand nehmen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal dich vorstellen und dann gehen wir ins Eingemachte. Schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich dolle.
Ich freue mich auch. Hallo, der René Motozetz. Ja, wir haben vor, ich glaube es war so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, wo wir gequatscht haben über die Pyrenäen.
Ja. Ja.
Und ja, mittlerweile war es schon wieder woanders und da können wir auch wieder drüber quatschen.
Ja, wir müssen schon ein bisschen mehr erzählen, denn du bist ja auch, ja, ich möchte fast sagen, eine kleine Mediensau. Du machst ja richtig viel, du machst viel in Richtung, also mit YouTube auf jeden Fall machst du viel. Früher hattest du mal einen anderen Nickname, aber du hast den gleichen Fehler gemacht wie viele und hast dein Nickname mit einem Motorrad verbunden, oder?
Ja. Das stimmt wohl.
Mit deswegen Marke. Sagen wir den jetzt auch nicht mehr, aber so. Also zum Beispiel mein Kumpel Angelo, er hieß früher GS Rider. Dann ist er schon seit Jahren keine GS mehr. Ja, sagt das so, er ist irgendwie bescheuert. Da muss man ja mal sagen, Claudio von Pegaso Reise, der zieht's durch, ne? Der fährt einfach seit 20 Jahren keine Pegaso mehr, aber der hat das damals so genannt.
Der kann den Namen auch niemals mehr ändern. Nee. Das ist schon zu krass festgesetzt.
René, Pegaso oder Pegaso?
Pegaso.
Ja, würde ich auch sagen. Er sagt das ja selber auch. Ganz viele sagen Pegaso, ich weiß nicht. Ich bin kein Italiener, wie die das aussprechen bei Aprilia, weiß nicht genau. Wir sind auf jeden Fall heute hier, wunderbar. Und wir können jetzt schon mal ein bisschen Werbung machen. Die Links knall ich natürlich an die Shownotes rein. Man findet dich, wie gesagt, zum Beispiel auf einem großen Videoportal. Und da, was kann man da so von dir noch sehen? Bisher.
Also ich versuche, wie es irgendwie geht, ein paar Reisen mit dem Motorrad zu machen und es so bestmöglich darzustellen, um Leute da auch dann hinzulocken. Mhm. Und neben dem auch noch verschiedene Motorradtests, hauptsächlich Kawasaki, Triumph bin ich jetzt voll mit eingestiegen. Ein bisschen Zero gibt's auch, bisschen elektrisch. Und was mir sonst noch so zwischen die Schenkel gerät.
Sag mal, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Bisschen gerochen? Haben wir schon mal drüber gerochen? In einem Podcast? Wie du da eigentlich hingekommen bist? Ist das so gewachsen bei dir? Fingst du da auf einmal mit an oder gab es da so einen Door-Opener bei dir?
Das war eigentlich, also ich komme eigentlich ursprünglich so aus der Fotoecke.
Ja.
Mach einfach gerne Fotos, mach es auch schon viele, viele Jahre nebenberuflich.
Ja, ja.
Und habe dann relativ spät mit dem Motorradführerschein angefangen.
Mhm.
Ich wollte es eigentlich immer mal machen, bin dann, das ist eine längere Geschichte, das passt glaube ich heute nicht so, aber bin durch die Feuerwehr, durch den LKW-Führerschein zum Motorradfahren gekommen mit 35 oder so war das erst, 34, 35.
Ach krass, das war mir gar nicht mehr bewusst.
Ja, sehr, sehr spät erst und dachte, machst du den Führerschein, wenn du jetzt den LKW-Führerschein machst, machst du jetzt einfach Motorrad mal mit, nutzt die Chance, sparst die ganze Theorie, wenn du eh schon da sitzt und musst dir wieder Vorfahrtsregeln anhören mit 35 und wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, dann muss wenigstens ein kleiner Bonus noch bei rumkommen. Ja, und dann habe ich Motorrad mitgemacht, dachte so, naja, kannst du ja irgendwann mal dann dir auch ein Motorrad kaufen, weil es stand eigentlich gar nicht so ganz jetzt auf dem Plan. Und nach der ersten Fahrstunde war es um mich geschehen und es ist passiert. Und dann kam irgendwann, habe ich mir dann Z900 damals gekauft, Kawasaki Z900 als erstes Motorrad. Mega cooles Motorrad. Leider habe ich sie schon wieder verkauft jetzt vor ein paar Wochen. Tut mir immer noch ein bisschen im Herzen weh. Und dann hat mich Kawasaki mehr oder weniger, weil ich habe nämlich Fotos von dem Motorrad gemacht und habe die spaßenshalber bei Instagram hochgeladen und dann.
Okay, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem zum Anfang. Das ist ja gut am Anfang, ne? Als kurz vorm Ende, so, da sind wir wieder. So, die kamen auf dich zu?
Genau, die kamen auf mich zu. Also die haben mir dann damals einfach so ein Merch-Paket geschickt, weil sie irgendwie cool fanden, was ich mache und dass ich die immer mal verlinkt hatte. Und dann kam so der Kontakt zu Kawasaki damals und dann habe ich irgendwann das erste Testmotorrad angeboten bekommen und naja, so ging das immer weiter, dann irgendwie auf Events eingeladen worden und dann gab es ein paar andere Motorräder noch und dann habe ich irgendwann noch angefangen, weil Kawasaki ist komplett erschöpft, da bin ich eigentlich alles gefahren, was es so gibt für die Straße.
Ja.
Und hatte auch eigentlich schon immer Bock auch auf andere Marken. Also das hat sich zwar mit Kawa Z damals irgendwie so auf Kawasaki festgesetzt erstmal, weil da habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wie das so ist, eigentlich gibt's halt sehr, 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 sehr viele schöne Motorräder, die es alle mal gilt zu fahren.
Ja.
Und habe dann deswegen auch meinen Namen irgendwann geändert, weil das sonst schwierig ist von anderen Marken.
Jetzt haben wir es doch gesagt, ne?
Wie Bikes zu bekommen. Ja, habe ich kein Problem damit, stehe ich ja dazu. Genau, und Triumph ist halt... Ja. Einmal haben die mega coole Motorräder und die sind halt bei mir auch fast um die Ecke. Mhm. Die sind quasi auf der anderen Straßenseite von Kawasaki Deutschland. Mhm. Und da ist es halt logistisch super, super cool, da auch Bikes zu holen und zu bringen und zu tauschen. Und genau, deswegen habe ich da auch versucht, meinen Fuß reinzubekommen und das hat jetzt ganz gut geklappt. Und deswegen dieses Jahr auch ein bisschen mehr Triumph. Und da ist auch noch einiges, was es da zu fahren gibt.
Cool. Ja, und vor allen Dingen, dass die da auch so, sag ich mal, so open-minded sind, ne, und so Bock drauf haben, da auch mit dir irgendwie zusammenzuarbeiten oder dir das anzubieten, das ist halt auch mega cool, ne? Also das macht auch nicht jeder in dem Rahmen und genau so. Also manchmal habe ich das Gefühl, da darfst du ja froh sein, wenn du mal eine Probefahrt machen darfst, so ungefähr, ne? Und andere sagen, Mann, nee, mach mal und schrei gerne ins Internet, wenn es dir gefällt. So, ne?
Das ich glaube, das ist schon einfach so ein Win-Win-Ding, ne? Ich habe irgendwie die Möglichkeit halt, gerade für so eine Tour, wie ich jetzt gemacht habe, dann einfach ein cooles Motorrad zu bekommen und die kriegen halt Content ohne Ende und ist auch echt geil, dass es einfach, aber das hatte ich bis jetzt bei noch keinem Hersteller, irgendwie auch von irgendwelchen Zubehörmarken, dass man irgendwie da Sachen vorgegeben kriegt, was man da irgendwie nicht sagen darf oder sagen muss oder irgendwie was, sondern man echt völlig frei in seiner Meinungsäußerung ist, wo ich schon echt auch einen großen Wert drauf lege.
Ja.
Wobei es auch heutzutage einfach keine schlechten Motorräder jetzt in dem Sinn mehr gibt. Das
Das wissen wir inzwischen, ja.
Gibt ein paar kleine Sachen hier und da mal, aber.
Das ist so. Trotzdem kann man das mal ruhig sagen. Und es ist cool, dass du ja auch nochmal gesagt hast, dass das eben wirklich nicht so ist. Dass von außen wird es ja immer wieder schnell so gesagt, ja, ey, was sollst du auch sagen und so weiter. Das ist ja fast, also das ist ja wie ein Sponsoring oder so oder keine Ahnung. Aber das ist eben nicht so, wenn es scheiße wäre, würdest du es halt auch sagen. Ne? Und das finde ich wichtig. Und es gibt ja auch manchmal Sachen, habe ich auch schon gesehen, wo du sagst, ja, das könnte man noch besser machen und so. Das kommt ja durchaus vor bei dir.
Also wer meine Videos schon so einige davon geguckt hat, wird doch hier und da mal auf Kritik stoßen. Und ich bin halt auch echt ein Freund von, also ich versuche mit jedem Bike irgendwie mal mindestens 1000 Kilometer zu fahren, also nicht so dieses typische Pressetesting, dass man irgendwie schön nach Spanien eingeladen wird und da dann schön verköstigt wird, ein paar Kurven fährt, ein paar Fotos und Videos macht und dann soll man irgendwas dazu erzählen. Klar kann man über so grundlegende Fahreigenschaften vielleicht so ein bisschen machen, aber es gibt echt immer wieder Sachen, die mir erst nach einer längeren Fahrt irgendwie auffallen, positiv wie auch negativ und deswegen, die muss man erstmal ein bisschen bewegen, so ein Motorrad, bevor man da wirklich was zu sagen kann.
Ey, bevor wir heute eben gleich über die Reisedestination reden, um die es heute wirklich zentral geht. Denn du warst da und es, du hast im Vorgespräch eben schon gesagt, es ist alles noch frisch so, ne? Dein Herz brennt noch und das ist, das können wir hier auch mal gleich spreaden. Also, du machst ja wieder was dazu. Man kann sich dazu, Content anschauen und so weiter. Der ist aber zum Zeitpunkt des Releases hier noch nicht da. Aber du hast ganz klar gesagt, lass mal jetzt was aufnehmen. Ich hab Bock so. Es ist noch ganz frisch drin. Es tropft noch aus meinem Herz so.
Absolut. Und ja, auch wenn das jemand hört, es ist halt echt eine krasse Empfehlung, da einfach mal hinzufahren. Mhm. Und die Saison läuft ja noch. Von daher gerade jetzt in der sehr, sehr heißen Jahreszeit würde ich auf jeden Fall den Weg eher in diese Richtung wählen.
Mhm. Ja, über Wetter müssen wir reden. Über Wetter und Klima müssen wir reden.
Genau.
Ich fände es ganz sinnvoll, dass wir den Leuten aber nochmal kurz nahebringen, was du für ein Reisetyp bist. Ne? Du hast ein bisschen erzählt, so was du hier im Internet machst mit Motorrad und so. Aber das ist, die Leute sind immer daran interessiert, so um das auf sich zu münzen. Ist das was für mich? Kann ich das auch? Und so, dass wir dich mal erstmal interviewen. Bist du jemand, der zum Beispiel alleine reist? Oder bist du ein klarer Buddyfahrer?
Ich war bis jetzt immer eigentlich so zu zweit unterwegs. Also ich finde es schon cool, noch jemanden mitzuhaben, weil einfach, ja, also gerade wenn man in die Zieldestination unterwegs ist, also letztes Jahr waren es in die Pyrenäen halt 1250 Kilometer, die wir da am Stück gefahren sind.
Ja.
Wenn du das alleine machst, dann drehst du ja komplett durch und so kannst du
lieben Grüße an alle Eisenhäute da draußen.
Kannst du wenigstens irgendwie den ganzen Tag quatschen am Headset dann und also es, ich finde es echt so zu zweit schon schön und gerade so mit den heutigen Möglichkeiten der Kommunikationssysteme im Helm, es ist einfach nicht mehr so ein, wir fahren nebeneinander her, sondern man fährt wirklich miteinander. Also ich möchte das echt nicht mehr missen. Und ich hatte jetzt, also man muss natürlich gut zusammenpassen, was so den Reisepartner angeht. Auch gerade so, wie ich das mache, ist es ja schon ein bisschen speziell. Wenn man nebenher noch so ganz viel Content dann kreiert, da muss schon einer Bock drauf haben, da alle 500 Meter anzuhalten und hier ist doch nochmal ein schönerer Platz und ich muss nochmal jetzt die Drohne steigen lassen und hier nochmal ein Foto und dann nochmal ein Foto.
Ja, kennen wir alles.
Das kann natürlich auch schnell nerven. Auch so dieses, ich bin halt jemand, der echt gern ganz, ganz früh startet, weil es einfach da noch oft so ein bisschen cloudy aussieht, so ein paar Nebel überall rumhängt und es einfach noch so einen geilen Look hat und genauso eben abends, ne? Also ich komme auch, also wie mir könnte es um 5 früh losgehen und ich kann um 9 erst irgendwo ankommen.
Das ist aber krass, ey. Das ist schon ein spezieller Reisetyp, ne?
So ja, finde ich. Ja. Meistens klappt es da nicht ganz so, weil man da nichts mehr zu essen bekommt abends. Aber,
also ja, gerade wenn es um Essen geht und um früh aufstehen, da hört für viele schon der Begriff Urlaub auf, ne? Die dann sagen.
Es ist auch kein Urlaub, ich würde es auch nicht als Urlaub betiteln. Das ist schon. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt.
Was macht
natürlich Spaß. Was es ist angenehmer Stress.
Ja, verstehe. Aber sag mal, wenn du dann nicht alleine gefahren bist, sondern zu zweit, das war aber immer abgesprochen, beziehungsweise ihr kanntet euch gegenseitig, ihr wusstet, wohin es geht und was läuft und so.
Ja, genau. Ich hatte, die letzten Jahre war ich immer mit dem Thomas unterwegs da, der auch in dem Pyrenäen-Video mit
Liebe Grüße, ja.
drin vorkommt. Der hatte dieses Jahr nicht so viel Zeit gehabt, weil es doch ein bisschen länger dieses Jahr gedauert hat und da bin ich mit einem anderen Kumpel gefahren, mit dem Lorenz.
Liebe Grüße auch an den.
Mit dem war ich auch vor ein paar Jahren schon mal unterwegs und wir haben regelmäßig Kontakt und der ist auch, der passt super in genau meine Reisetätigkeit irgendwie rein, weil der auch Bock auf Video und Foto hat, weil der auch aus dieser Ecke quasi kommt und ist da auch echt relativ professionell drin schon und das ist einfach, das hat echt cool funktioniert und hat sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Nice. Der kommt ja auch nicht zu kurz, das muss man ja auch sagen, ne? Selbst wenn du sagst, es ist jetzt nicht so ein Urlaub, wie man das von sich so kennt, so ein Motorradurlaub, so, das ist schon was anderes. Der Spaß kommt ja, das merkt man auch in den Videos einfach, ne? Ich finde, du merkst ziemlich schnell bei diesen Reisevideos im Motorradbereich, merkst du ziemlich schnell, ob da so Vibes sind, die funktionieren. Also ob da eine Connection ist zwischen den Leuten. Ob die sich wirklich mögen. Also ich spüre das sofort. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber ist das nicht normal? Nee, ist nicht normal, echt nicht. Das spürst du sofort. Und ich, weil ich auch alles, also ganz viel schon selber erlebt habe, ich sag dir auch, ich spüre sofort, wenn da was während der Reise nicht mehr läuft. Ich merke das sofort. Ich habe da so ein richtiger Antenn für. Ja.
Jo.
Naja.
Sag da jetzt nichts. Ey.
Nee, das lief cool.
Also ja, das ist gut.
Ich kann da echt nichts sagen. Okay. Das ist doch so, ich meine, das war jetzt wieder eine gute Woche. Das ist ja auch vom Zeitraum her irgendwie noch so, wo man sich noch nicht so auf den Sack geht. Aber es ist schon, ja, ist schon schwierig mit mir. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht im Pause machen. Also Pause machen wird bei mir genau zum Auftanken vom Motorrad.
Ja.
Da die meistens einen relativ großen Tank haben, kommt es auch nur selten vor. Und wenn es da halt gerade nichts zu trinken gibt an der Tanke, dann gibt es halt nichts zu trinken. Dann ist die nächste Pause halt nach 300 Kilometern wieder.
Also ich mit meiner, so mit meiner obligatorischen Tank-Cola wäre bei dir nicht gut aufgehoben sein.
Naja. Die darfst du schon trinken, aber viel mehr gibt es halt nicht.
Das ist nice, das ist nice.
Frühstück, Abendessen.
Wie kam denn die Entscheidung eigentlich, René, dass du diese Reise machst nach Schottland? Wie kam es dazu? Hattest du eine Inspiration? War das ewig schon auf deiner Liste, dass du das mal wieder machst oder zum ersten Mal machst? Das weiß ich noch gar nicht.
Es war tatsächlich das erste Mal. Mhm. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele schöne Destinationen, noch, wo ich auch noch nicht war, weil ich ja auch noch nicht so lange Motorrad fahre. Alpen habe ich jetzt schon.
Ganz kurz, ne? Du hast eben gesagt 35, René, ne? Wie alt bist du eigentlich? Haben wir schon mal geklärt? Bist du mein Jahr?
42 bin ich. 42. 81.
Also 82?
Ja, 81.
Digga.
81er Jahre.
Ist ja gleich alt, ey. Ja. Jetzt ist es raus, ey. Jetzt ist es raus. Krass. Okay, entschuldige, ich glaube, das haben wir auch schon gesprochen. Das Bruder im Geiste.
Das kann sein.
So, okay, Schottland.
Genau, und neben Alpen habe ich alles schon irgendwie abgegrast jetzt über die letzten Jahre. Pyrenäen halt letztes Jahr, das war auch echt mega cool. Und so Süden steht bei mir auch noch ein bisschen auf dem Plan. Also Italien gibt es noch ein paar Ecken, wo ich gerne mal hin möchte. Und Kroatien darunter auch. Aber im Norden war ich eigentlich, ich war einmal mit der Family in Schweden, aber auch nur so in Südschweden, das fand ich auch echt nicht so geil, also das war irgendwie ganz, ganz, ganz viel Anreisezeit für, ich bin da im Wald und da ist ein See, also das ist so, das hast du in Deutschland halt auch, das hab ich überhaupt nicht
abgeholt. Kann ich auch nach Brandenburg fahren, so.
Das, ja wirklich, das fand ich irgendwie nicht so geil, da musst du dann schon weiter hochfahren, und aber eben generell ich hatte einfach mal Bock auf ein englischsprachiges Land, weil ich war noch nie in einem englischsprachigen Land und deswegen haben wir uns irgendwie die Insel mal angeschaut und dann kommst du relativ schnell irgendwie auf Schottland. Also Schottland ist einfach so wenn du dir da so ein paar Fotos und Videos irgendwie, natürlich habe ich mir schon ein paar Sachen vorher angeguckt und habe dann relativ genaue Tourplanungen mir schon mal, also so mindestens so eine Must-See-Spots da mir in Google Maps reingeknallt. Und habe mir so ein bisschen nach und nach meine Route dann zusammengestellt. Und das hat mich echt schon so fasziniert, einfach weil es halt so extrem weit ist auch, so ein bisschen wie in Pyrenäen auch. Und sehr, sehr leer auch. Du hast ganz viele, ganz kleine Straßen, die auch echt ziemlich gut waren. Das hatte ich schlechter so gelesen vorher, aber die waren echt, ich kann da nichts sagen. Wir sind halt auch eigentlich zu 99% auf der Straße unterwegs. Und von daher,
finde ich auch einen wichtigen Fact irgendwie, dass du sagst, ich bin schon ein Straßenfahrer, im Großen und Ganzen muss man sagen. Das steht natürlich in keinsterlei Hinsicht konträr irgendwie zum Thema Abenteuer. Bist du denn ein Camper, René?
Nee, eigentlich auch nicht. Da bin ich irgendwie so alterstechnisch irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob da bin ich keinen Bock mehr drauf. Wir waren früher war ich mit meiner Frau eigentlich nur campen. Wir waren immer nur campen, weil da einfach auch die Kohle nicht so da war. Und dann fährst du halt auf dem Campingplatz. Und es war auch cool. Ich habe das echt genossen. Aber ich weiß nicht, mit dem Motorrad, ich würde mich da mal drauf einlassen, wenn ich mit irgendjemand fahren würde, der da übelst Bock drauf hat und das sehr, sehr erfahren ist. Aber bei mir ist das so, schon alleine, was das Zeitliche angeht, ne? Du brauchst nochmal mehr Gepäckkram, was du mitschleppen musst und ich habe halt schon mega viel Video- und Foto-Equipment
dabei. Ja, kenne ich, fühle ich.
Dann brauchst du halt Zeit, du musst jeden Abend das blöde Zelt aufbauen.
Strom ist ein Thema.
Ja, dann noch irgendwie, Strom ist ein Riesenthema. Du musst dann irgendwie meistens dich dann.
Wäre nice.
Also wenn, dann wäre auch so Wildcampen für mich eigentlich nur. Also wirklich irgendwo an einem geilen Ort. Da hätte ich schon Bock drauf. So, wenn du an einem richtig geilen Ort bist und da dann einfach dein Zelt hinschmeißen, so bei Sonnenuntergang. Genau. Das hat schon was.
Genau.
Aber du hast dann immer noch nichts zu essen.
Ja.
Das brauchst du irgendwie auch noch und du hast dann auch früh erstmal nichts, du hast keine Dusche, mein Gott, wenn du einen See da hast, geht es irgendwie auch, aber also für mich sind ja
es menschelt dann doch.
So eine Menge kleine Problemchen, die sich so summieren und da genieße ich schon irgendwie einfach abends dann in einem Hotel oder in einer Pension oder sowas anzukommen. Du hast da auch echt, also war auch in Schottland, da können wir noch drüber quatschen gleich, wir hatten so geile Gespräche gehabt mit so Einheimischen.
Ja, da müssen wir drüber reden.
Das war so geil gewesen. Und das hast du halt dann auf einem Wildcampingplatz, da bin ich halt dann wieder mit meinem Mitfahrer alleine und
du hast den ganzen Tag schon gelabert.
Geht auch, aber ich weiß nicht, es ist nicht so meins.
Also, ich spread natürlich hier zwischendurch auch immer so meine Schottland-Erfahrung. Für mich ist das tatsächlich einer der wichtigsten Dinge, die für Schottland sprechen, nämlich das Free to Roam heißt es, ne? Also Freedom to Roam heißt es, das Jedermannsrecht auf gut, so auf umgangssprachlich Deutsch. Das gibt's ja auch in Schweden, zum Beispiel in Südschweden, ne? So, das heißt, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, du darfst überall dein Zelt, glaube ich, aufschlagen, wo es nicht eingezäunt ist. Das ist so ungefähr die Regel und nicht zu nah halt an Häusern und nicht zu nah an Zivilisation, wenn man so will. Sonst darfst du es überall machen und bist halt dazu aufgefordert, den Platz sauber zu hinterlassen, wie du ihn hoffentlich vorgefunden hast und dich da halbwegs zu benehmen und dann ist das okay. Ganz anders als in den meisten anderen Ländern in Europa, Deutschland natürlich auch. Und das ist für mich ein Ding, was Schottland in Europa so richtig raushebt. Für mich Abenteurer auf dem Motorrad und übrigens auch in United Kingdom richtig raushebt. Ne? Schottland ist ja ein Land, also ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, die wären ja eigentlich gerne nicht mehr Großbritannien, so ist so mein Eindruck, also nach dem Brexit auf jeden Fall. Als ich da mal war, 2014, da war gerade das Referendum, da war Brexit noch nicht das Thema und da haben die gevotet gerade und da waren so Kampagnen gegeneinander und da waren überall so Schottlandherzen und so und die waren dafür, die waren dagegen und so, haben sie sich ja ganz, ganz knapp dafür entschieden, in Großbritannien zu bleiben, dann kam der und zwar, weil sie dann nämlich in der EU bleiben, das ist ja ein bisschen ironisch, ne, hieß es ja, ihr habt die ganzen EU-Vorteile, sonst müsst ihr ja erstmal neue Verträge mit der EU machen und so, wenn ihr komplett rausgeht und dann ist UK rausgegangen und den Rest kennen wir irgendwie alle, jetzt wären sie, glaube ich, wieder gerne unabhängig. Und ich glaube, das, also wäre eine Frage an dich auch so, spürt man manchmal, oder? Wenn man mit Locals redet. Das können wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. So, hast du das irgendwo gespürt? So, dass die Schotten, ey, wir haben alle Braveheart gesehen, ne? Das ist, Schottland ist ja nicht England, sonst kriegst du gleich eins aufs Maul im Pub, wenn du das sagst. Nationalstolz, Schotte zu sein, der Schottenrock, spürt man den eigentlich, wenn man da unterwegs ist?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so richtig sagen. Ich hatte so ein bisschen, das ging mir auch am Anfang, war das so ein Ding, wo ich ein bisschen, keine Kopfschmerzen hatte, aber was ich einfach anstrengend finde, so mit einer anderen Währung. Weil also, das ist wiederum in Europa einfach, man hat sich ja so dran gewöhnt, dass du einfach überall Euro hast und einfach zahlen kannst und irgendwie so, das ist auch so dieses Grenzenlose, das ist einfach was so Geiles heutzutage.
Ja, ja.
Und dann war halt Schottland mit Pfund. Und da ist schon so, oh, das nervt voll, muss ja Geld tauschen und den ganzen Mist. Aber ich hab, das ist das Krasse, die sind halt einfach so der Zeit angekommen. Ich hab halt nicht einmal, ich sollte echt für meine kleine Tochter irgendwie ein bisschen Geld mitbringen für die Schule, so schottisches Geld. Also, und ich hab nicht einmal irgendwie Bargeld zu Gesicht bekommen. Du zahlst halt, wenn du in einem Pub bist, halt Deutsch, zahlst Mann. Du Bargeld jedes Deutsch, ja. Bier oder eine Erdnusstüte. Zack, Handy drauf aufs Kartenlesgerät und piep, 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 zahlst du damit jeden Kleinstbetrag und du siehst einfach kein Geld da. Also du hast dieses Problem schlichtweg auch nicht. Das ist zwar, musst theoretisch ein bisschen umrechnen, aber so relativ nah am Euro und am Ende musst du es eh kaufen, was du willst, kannst du eh nicht groß auswählen und dann, das war mir total Wurst, du legst dein Handy drauf und zahlst fertig. Das ist auch schon wieder geil einfach, das fand ich echt krass gut. Und dann warst du wieder in Deutschland und dann waren wir, letzte Woche war ich auf der Landesfeuerwehrschule in Kassel. Aha. Und da ist so eine Kneipe da auch drin.
Ja.
So, und da steht dann dran, Kartenzahlung ab 15 Euro. Und dann ich so, hey, Alter, wo seid ihr denn, bitteschön? Hängen geblieben,
ja, das Alter, kann nicht sein. Ich erzähle die Story ja immer gerne. Also mein größter Kreditkartenschock war ja wirklich, da war ich in New York City und da war ich in the Bronx unterwegs und das war wirklich so ein bisschen Ghetto-Style da, wo ich war. Und dann bist du da irgendwo und denkst so, boah, hier ein Hotdog essen, das wäre irgendwie geil. Ne? Läuft da so ein Typ mit so einer Chipkarre rum, wo er Hotdogs macht und so. Also so richtig ab, wie man es kennt aus den 80er-Jahre-Filmen. Ich gehe da hin und so und bestelle mir einen Hotdog. Und das sieht so aus, keine Ahnung, als wenn der noch nicht mal eine Steuererklärung macht. Aber dann willst du bezahlen. Ja, kostet $1.99 so, ne? Halt, hier ist übrigens mein Kartenlesegerät. Das ist halt im Ausland normal, bei uns nicht. Ja. Und ich meine, jetzt könnt ihr natürlich da, die Leute können natürlich jetzt sagen, so, ja, das ist ja, damit der Staat dich trackt und so. Mann, will ich hier gar nicht diskutieren, ob das so ist oder nicht. Ich möchte gerne überall mit Karte zahlen können, weil ich das so praktisch finde, ne? Und ich habe halt auch nie Bargeld dabei. Aber denn die Story ist natürlich witzig. Mit den, sag mal, die haben doch auch, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, die haben ja auch eigenes Pfund. Ne? Das ist
ich
ja
kann
nicht,
es dir ehrlich gesagt doch, nicht
doch,
sagen.
Doch, ich hab das, die haben schottisches
sein,
Pfund.
Ich weiß es nicht.
Doch, bin ich mir ganz sicher, die haben schottisches Pfund. Und ist alles ganz ähnlich und so, aber da ist natürlich ein anderer König drauf. Das ist ja klar, das lassen sie sich nicht nehmen. Und ich weiß nicht genau, ob man mit englischen Pfund, ganz bestimmt da zahlen soll. Keine Ahnung, wie das genau ist. Aber das finde ich ja spannend. Hast du denn sonst so, wenn wir schon beim Thema sind, hast du denn sonst irgendwas mitbekommen in Richtung, so wie ich damals, da war das Referendum, irgendwas mit Politik und so. War das ein Thema? Hast du es irgendwo gesehen?
Eigentlich nicht wirklich. Also wir haben ganz kurz mal, wo wir in so ein totales Hinterland-Kaff waren, da waren wir auch in dem, da haben wir uns eigentlich so den räudigsten Pub rausgesucht, der da war. Da waren drei, genau, vier Sachen, wo man was essen und trinken konnte, und wir dachten so, komm, wir gehen jetzt in das Ding rein. Und es war wirklich so, ja, schon etwas schräg, da waren schon ein bisschen schräge Vögel drin. Ja. Das war auch das einzige Mal, dass ich mit meinem Englisch da schwer nur so zurechtkam und die echt schwer verstanden habe.
Ja.
Das ist danach oben wieder irgendwie viel, viel besser geworden, je weiter du nach Norden kamst. Das war echt nur in diesem Kaff. Und da haben wir uns dann irgendwie mit den Einheimischen über Fußball, weil da lief ja gerade noch die Fußball-WM.
Ja.
Und Deutschland, ich habe halt mit Fußball so gar
so viel Zeit muss selbst in diesem Motorrad.
Und jedenfalls, ich habe dann so mitbekommen, dass irgendwie Deutschland Schottland wohl da rausgekickt hat in der Vorrunde.
Ja.
Und ich glaube, England war ja im Finale und das war auch noch, dieses Finalspiel stand noch an und wir dachten, das ist irgendwie am, ich weiß gar nicht, ob wir waren Freitag, da ich dachte, das ist an dem Tag und es war dann irgendwie ein Tag später erst oder so. Und die waren so ein bisschen auch mehr oder weniger desinteressiert an dem Fußballding, aber haben schon noch gewusst, dass eben Deutschland Schottland da einmal nach draußen verwiesen hat.
Ja.
Aber ja, nee, sonst, keine Ahnung. Die waren auch dann an dem England-Spiel nicht wirklich interessiert. Das weiß nicht. Also ich habe da habe ich eigentlich nicht wirklich was so richtig feststellen können. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Brexit-Themen.
Ja, dazu gleich noch mehr. Das hat mich einfach interessiert, weil das sind ja immer, also jetzt kann man sagen so, oh, warum redet man da jetzt drüber im Motorradreise-Podcast? Aber ganz ehrlich, das ist doch immer was irgendwie deine Reise mitbestimmt. Als wir letztes Jahr in Tunesien waren zum Beispiel, da war ja kurz vorher, war ja diese ganze Eskalation Israel, Palästina und so. Und das war da in einem sehr muslimischen Staat ein Riesenthema. Überall Demonstrationen, überall Fahnen. Das hat unsere Reise schon mitgeprägt. Ne? Deswegen hat mich das einfach interessiert, ob das irgendwie ein Ding ist. So diese ganze Schottland, England, Brexit, EU-Nummer oder irgendwas. Aber vielleicht sind die Schotten auch ein bisschen wie die Australier und denken sich so, ey, wir haben hier auch so ein, so wir machen ja auch unser Ding einfach so und wollen sich den ganzen Tag mit sowas beschäftigen. Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Ne? Ich habe es schon mal gesagt, so in Australien, weiß ich, da schlägst du die Zeitung auf. Bei uns ist ja immer so quasi meistens Politik-Top-Artikel auf Seite 1, da ist immer das Surfwetter. Da sind immer die Wellen auf Seite 1. So. Vielleicht Schottland ja so ein bisschen ähnlich, das weiß ich nicht genau.
Ich glaube, es ist auch schon zu lange her. Das ist ja jetzt auch schon echt ein paar Jahre so.
Ja, ich dachte vielleicht irgendwas
aktuell. Das ist nicht mehr so ein top aktuelles Thema.
Ja, irgendwie. Gut, aber England, ne, da eskaliert ja gerade viel, so sag ich mal, da ist ja gerade viel los. Schottland, sag mal, du hast gesagt, du hattest das schon länger auf dem Zettel, du würdest es gerne machen, aus Gründen so englischsprachiges Land und so weiter. Was waren denn deine Erwartungen eigentlich? Also ich meine, hast du so ein bisschen den Highlander-Film im Kopf gehabt und Braveheart und so? Hast gedacht, boah, ich fahre da durch die Highlands und es wird super, ich werde super einsam sein und werde da so kleine Sträßchen fahren mit so Schafen links und rechts und so. Was wolltest du denn von dem Land?
Schon so ein bisschen, ja. Also ich bin halt schon einfach viel mit den Augen da unterwegs und es ist ein bisschen, klar, Motorradfahren ist geil und es macht doch da Spaß, aber ich fahre auch gerne einfach irgendwo hin, um da dann einfach geile Bilder aufzunehmen und auch einfach für mich aufzusaugen. Und das ist schon so, Schottland einfach, das ist halt nicht so dicht besiedelt. Du hast gerade auch dann im Norden, aber eigentlich überall, also sobald du so ein bisschen nördlicher bist, siehst du echt wenig Menschen, wenig Autos, hast die Straße für dich, die auch sehr klein ist oftmals. Und hast halt echt wunderschöne Szenerien und sehr viel vielfältig auch einfach. Ne? Also das wechselt irgendwie schon so von, wenn du da drauf kommst auf die Insel und dann nach Norden fährst, dann sind wir eben oben rüber und dann Westküste wieder runter. Also man sieht da sehr, sehr viel verschiedene Sachen. Und ich habe mir, ja klar, vorher das schon irgendwie so ein bisschen angeguckt, was da so auf mich zukommt. Und meine Spots so abgesteckt. Und das wurde schon auch absolut so erwartet. Also kam so, wie ich es mir erwartet hatte.
Ja. Du bist jemand, der steht morgens am liebsten mit der Sonne auf, so, um geile Fotos zu machen und sieht das und so. Bist da echt offensichtlich sehr, gut aufgestellt, ne? Diszipliniert, würde ich sagen, sehr diszipliniert. Und so sitzt du zu Hause und machst deine Routen mit Garmin vorher fertig oder mit Google Maps oder hast du ganz grob im Kopf so, das wollen wir machen?
Nee, ich mache die schon ziemlich konkret fertig. Ich hatte eigentlich eine relativ konkrete Route mir abgesteckt. Das kann sich dann auch im Verlauf der Fahrt nochmal ändern. Ist ja auch ein bisschen wetterabhängig natürlich, ne? Wenn einen Tag, wir hatten echt Bombenwetter und die Schotten haben es uns kaum abgenommen, dass es so war. Wenn du da so durch das Land fährst, die haben immer so, und wie war das Wetter? Und ja, Sonne war total geil. Nein, das gibt's doch gar nicht. Wir haben nur Regen gehabt die ganze Zeit. und wir hatten aber dann doch gegen Ende einen Regentag. Und klar, da haben wir dann die Route so ein kleines bisschen abgeändert, weil da nützt ja nichts, wenn ihr da kleinste Sträßchen irgendwie fährst an irgendwelche Orte, die du dir vorher da abgesteckt hast und dann siehst du eh nichts, weil es noch regnet und Nebel ist da kann man es schon ein bisschen anpassen. Ja. Aber so prinzipiell habe ich schon eine ziemlich konkrete Route, an der ich mich lang hangel, auch mittlerweile die Erfahrung ungefähr, wie weit ich so am Tag ungefähr komme.
Ja, das kann man schon
ganz gut abschätzen.
Die geologischen Sachen so ein bisschen an, ne? So mit Höhenmeter, die saßen so. Ja. Genau. Sag mal, und was für eine Route hattest du dir für Schottland denn überlegt? Ich habe damals, als ich nach Schottland gefahren bin, gesagt, ich würde gerne einmal außen rum fahren. Das wäre so mein Traum. Ne, so
genau.
Mit so einem krassen Point, John Oak Roads auf jeden Fall mitzunehmen. Und dann so auf der. Ich bin zuerst Richtung Westen gefahren. Ich meine, da können wir gleich drüber reden. Und dann im Prinzip an der Küste lang. Ich habe vom Inland gar nicht so viel gesehen, habe ein paar Inselabstecher gemacht und bin dann über Stirling und so wieder zurück. Was hattest du dir überlegt?
Also erstmal war ja, wir müssen bei der Anreise anfangen, weil die Möglichkeit über England quasi über einen Tunnel unten, über diese kurze Fährfahrt da eben rüber auf die Insel zu fahren und dann eben ganz England hochzufahren. Mhm. Da ich aber im Prinzip bloß wieder so 10 Tage dafür zur Verfügung hatte, musste halt so ein bisschen gucken, wie du das machst. Ne? Und dann kamen wir irgendwie drauf, du hast halt dann schon, wir müssen erstmal von, ich komme aus Gießen, ich musste von Gießen erstmal bis nach Frankreich da runter, dann mit der Fähre rüber und dann hast du halt das ganze England wieder hoch, das sind halt schon einfach ein paar Kilometer.
Ja, ja.
Und dann kamen wir irgendwie drauf, dass es vielleicht doch geiler ist, wenn wir von Amsterdam mit der Fähre nach Newcastle direkt fahren. Und das hat uns erstmal, ist natürlich preislich, du guckst dann so, was kostet es, 2 Motorräder, 2 Personen mit In-Kabine, so die günstigste. Und Hin- und Rückfahrt, und dann war das irgendwie so 1.500 Euro. Wo du schon erstmal denkst, oh krass, schon ganz schön viel Kohle für einmal darüber fahren. Wir haben es dann so ein bisschen durchkalkuliert. Also
hin und zurück natürlich, ne?
Genau, hin und zurück. Beide Strecken war auch schon Essen mit dabei. Und wenn du das aber dann so durchrechnest, du sparst halt einfach mal 2 Übernachtungen. Also einmal hin, einmal so zurück. Theoretisch sogar 3, weil du wahrscheinlich, wenn du es fahren würdest auf Achse, müsstest du wahrscheinlich nochmal irgendwo einen Stop machen.
Ja, ja.
Du sparst den ganzen Sprit für 2 Motorräder, Verschleiß. Hast ja unten, wenn du Tunnel fährst oder die kurze Fährstrecke, kostet auch ein bisschen Kohle. Und wir kamen dann letztlich irgendwie darauf, dass das irgendwie 300 Euro ungefähr mehr kostet. Und du aber ganz entspannt einfach da oben in Newcastle schon ankommst, hast ausgeschlafen, hast dich schon einen wunden Hintern von der Anreise. Und das würde ich auch absolut wieder so machen. Das war wirklich genial. Also das hat so funktioniert. Da
ich muss nebenbei übrigens mein Babyfon hier beim Strom halten. Das piept. Warum muss ich mal gleich gucken, wie ich das mache? Das habe ich auch. Wir sind nach, warte mal ganz kurz, über Rotterdam. Glaube ich, sind wir gefahren. Ja, über Rotterdam und dann nach York sind wir gefahren.
Okay. York ist aber, ja, schon ein bisschen weiter unten noch.
Genau. Ja, genau, England noch, ne? Und dann von York direkt straight nahe zur Schottland. Es waren so 2 Stunden, würde ich sagen, glaube ich, so ungefähr, bis dahin zu fahren.
Bis zur Grenze,
ja. Ja, dann, warte mal, hast du eben schon gesagt, wie viele Stunden seid ihr unterwegs gewesen von Gießen, so? Kannst du mal überschlagen?
Fährst du eigentlich so 3,5-4 Stunden bis Amsterdam. Das war, da ging es schon mal echt blöd los, weil wir hatten eigentlich, wir sind Holland reingefahren oder es war auch hier in Deutschland schon so ein bisschen, hat es schon so ein bisschen geregnet und eigentlich durch komplett Holland oder Niederlande heißt es eigentlich durch, hatten wir wirklich durchgehend 4 Stunden Dauerregen gehabt. Wir hatten durchgehend Stau, also da war alles Stau, wir mussten uns da durch schlängeln und eigentlich wärst du bei dem Regen stehen geblieben. Im Normalfall. Wir hatten 3 Stunden Puffer eingerechnet für die Fähre, dass wir pünktlich da ankommen, weil das für mich so ein bisschen wie Flugzeug ist und da bin ich echt so, ja, da will ich echt guten Puffer haben. Und wir sind so ungefähr 20 Minuten vor Abfahrt sind wir auf die Fähre gefahren. Also es war echt krass. Mhm. Hätten wir nicht so viel Puffer eingeplant, hätten wir die komplett verpasst, weil einfach nur Stau war. Es war nur Stau und hat geregnet. Und dann die Fährfahrt an sich, das sind 16
Stunden. Ey, da hast du aber ein bisschen Schnauze voll schon, oder?
Ey, das war so ätzend. Und Lorenz hatte sich zwar eine Regenjacke und eine Regenhose noch mit gekauft für seine Kombi, hat er irgendwie, dachte so, mit den Schuhen und mit den Handschuhen, das passt schon irgendwie. Das war halt komplett durch das Zeug. Ja, war schon so am Kotzen.
Wenn die Hände so, man kennt es als Motorrad, weil wenn die Hände schon so blau werden, weil die Handschuhe so abfärben. Ne?
Dann hatten wir so eine winzigste Innenkabine auf der Fähre, was auch an sich ja geht, ne? Wenn du dann mit dem Auto irgendwie fährst, dann hast du halt irgendwie dein kleines Täschchen, wo du da eine Unterhose drin hast und sowas. Und ja, da geht es, aber wenn du dann da nach 4 Stunden Dauerregen mit deinen klitschnassen Motorradsachen und Koffer und Tankrucksack und alles ankommst, zu zweit, Helme und packst es dann in, machst diese Tür von der Innenkabine auf und denkst so, Alter, wie soll das jetzt gehen? Kriegst keins rein. Und dann trieft das Zeug alles noch und musst es irgendwie trocknen und dann die Schuhe da irgendwie in zwei Föhns ausgeliehen.
Ich riech's gerade, Bruder. Ich riech gerade die Luft.
Das war wirklich krass, ey. Das war wirklich heftig, ey.
Und es wird nie trocken in dieser Kabine.
Es ist trocken geworden, doch. Die waren an sich ganz gut belüftet, aber das war trotzdem ein bisschen schräg.
Ja, okay. Ja, ey, aber ich meine, das hält man dann durch und so. Und ich finde, auf der Hinfahrt hat man eh noch so viel Power, man ist so motiviert, man hat Bock irgendwie, ne? Da ist so viel Freude da, das hält dann irgendwie dann. Auf Rückfahrt finde ich das schon ein bisschen nerviger irgendwie so.
Da hat man dann Glück gehabt, da war es besser.
Ja. Ah ja, okay.
Es war schon krass. So, und dann war noch so ein Ding, wo wir dann angekommen sind in Newcastle. Dann habe ich meine Sachen schon so zum Motorrad runtergeschleppt und habe das schon so rangebaut und dachte sich, wo bleibt der Lorenz? Und dann hat er sich irgendwie verlaufen auf der scheiß Fähre mit komplett in Montur. Es war ja auch arschwarm. Komplett mit seinen ganzen Sachen, mit seinen Koffern, mit also du kannst es kaum tragen, dann waren da schon 1000 Leute unterwegs, weil die alle eben zu ihren Autos wollten und er hat die scheiß Deck nicht gefunden, wo das Motorrad stand und kam dann auf den letzten Drücker erst an, klitschnass geschwitzt schon wieder von innen.
Das hatte ich auch schon.
Der war so am Kotzen gewesen.
Boah, ich hab schon geschaut, voll. Ey, ich kann jetzt nach Hause fahren.
Wir fahren wieder zurück, ja. Dann sind wir erstmal in Newcastle in so ein Motorrad-Ausstattungsgeschäft da so gefahren, haben ihn erstmal Überschuhe noch gekauft und ein paar quasi Handschuhe, die wasserdicht sind und dann hat er noch seinen Tankrucksack an der Tanke liegen lassen, ist auch noch so ein Ding mit allen Papieren drin.
Nein!
Das ist uns dann so zum Glück relativ schnell aufgefallen, irgendwie wieder zurückgeheizt und er lag dann auch noch da, aber das war echt so, also diese ganze Anfahrt erstmal und die ersten Kilometer waren echt ziemlich chaotisch, aber dann...
Ey Bro, aber sowohl ich als auch ganz viele, die hier zuhören, sind so froh, solche Stories zu hören, weil ich habe wirklich jahrelang gedacht, ich bin der größte Dulli und auch der einzige Dulli, der mit seinem Motorrad versucht, irgendwie durch die Welt zu fahren. Aber nein, es gibt viele von den Leuten. Und ich bin der Chef im Vergessen von Dingen. Alter, ich schon vergessen. Aber Papiere ist immer Katastrophe. Da muss ja zurück. Das lohnt sich ja immer, sag ich mal. So, ja. Aber so, ey, ich habe glaube ich den 4., 5. Trinkrucksack, weil ich die ständig irgendwo liegen lasse und so. Dann bist du aber schon, dann wägst du ab, dann bist du schon 3 Stunden gefahren, wägst du ab so, oh nee, deswegen fahre ich jetzt nicht 6 Stunden wieder hierher, so, ne. Ja, nee, aber bei sowas natürlich schon. Ich weiß noch, als der Tom hat mir das erzählt aus Österreich, der hier Podcast, als er weiter so, ja, ich war weg gewesen nach Deutschland, dann habe ich an einer überrascht hätte, auf dem Klo habe ich meine ganzen Papiere, unter anderem meine Fährpapiere und mein Visum liegen lassen, was ich in der nächsten Woche brauchte. Und er meinte, ja, muss zurückfahren und so. Und dann hatte das einer gefunden und bei der Polizei abgegeben. Also wirklich, es gibt genug gute Leute da draußen, Leute. Ja. Die Welt ist gar nicht so schlecht, wie man manchmal denkt. So, ja. Mann, aber René, bevor wir gleich eine kleine Pause machen, sag mal, skizzier doch jetzt mal die Route ein bisschen, was du überlegt hattest. Also die ganz groben Eckdaten, was wolltet ihr machen? Genau.
Also wir sind erstmal, wie gesagt, Newcastle quasi gestartet, sind dann so ein bisschen durchs Land durch. Ich hatte mich vorher nochmal, das war relativ kurz vor der Abfahrt, hatte ich mich mit einem, den ich so über Instagram auch irgendwie kennengelernt habe, der aus Schottland nämlich kommt und auch Motorrad fährt, habe ich mit dem nochmal so ein bisschen rumgeschrieben und da hatte ich dann meine Route nochmal ein bisschen optimiert. Deswegen sind wir auch ein bisschen mehr nämlich durchs Land gefahren. Mhm. Wir sind dann quasi erstmal hoch nach Edinburgh. Da ein Stück vorbei, weil in Edinburgh werden wohl ganz gerne Motorräder geklaut. Mhm. Habe ich gelesen. Okay. Und wir haben es dann tatsächlich auf der Rückfahrt, auf der Fähre, haben wir ein Pärchen kennengelernt, denen es tatsächlich passiert ist. Also dem wurde das Motorrad da am ersten Tag geklaut. Ganz, ganz bittere Geschichte. Und dann waren wir noch ein bisschen nördlicher, so zwischen Edinburgh und Perth. Mhm. Das war eben dieses kleine Kaff da, Achterader hieß das, wo wir so die erste Nacht dann verbracht hatten. Mhm. Und dann sind wir von dort aus über die A93 durch den Cairngorms National Park durchgefahren. Das war auch ein bisschen ein Tipp von dem Schotten, weil ich eigentlich auch erst so ein bisschen außenrum über Aberdeen und so ein bisschen eben mich an der Küste lang hangeln wollte. Aber ich muss echt sagen, da durchzufahren, das war auch absolut richtig. Das haben wir dann weiter oben nämlich nochmal gemacht, weil es da einfach viel, viel einsamer und gebirgiger ist. Und an der Küste ist es relativ flach. Da siehst du zwar immer das Meer, was schon irgendwie ganz cool ist. Aber das haben wir dann an der Westküste runterzu und auch noch mehr zu Gesicht bekommen. Mhm. Sind dann quasi Richtung Inverness hochgefahren, dann einmal Loch Ness halt rum, wo ich...
Ich wollte sagen, Inverness, wer das nicht weiß, Inverness ist die Nessie-Stadt.
Ne? Genau.
Da gibt es Museen und Guided Tours und so um alles rund um das Monster von Loch Ness, das ist also direkt da auch. Und da sind sowohl ganz viele, ich meine, Monsterschwurbler, als auch einfach nur Touris, die das gut, als auch Leute einfach wie ich, die eine Rundreise machen und sich davon ein bisschen, weiß ich nicht, sich das ein bisschen angucken wollen, wie so ein Unfall das Ganze ist. Ja, wirklich krass, so, ja. Es gibt ja wirklich auf der ganzen Welt Nessie-Fans, deren Lebenstraum das ist, mal nach Loch Ness zu kommen. Und dann landest du in Inverness. So.
Ja, wir sind ja nur dran vorbeigefahren.
Ja. Ich wollte es nochmal erwähnen.
Da haben wir, so, da haben wir tatsächlich sogar was gegessen in so einem Supermarkt. Haben wir uns da ausnahmsweise mal mittags was gegönnt. Mhm. Kam nicht so oft vor. Genau, und dann sind wir eben da Loch Ness einmal rum.
Da hat dein Reisekumpel Thomas, ne?
Nee, Lorenz.
Ah ja, Lorenz hatte so ein Herz in seinen Kalender gemalt an dem Tag. So. Da war ich mit René.
Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, dann sind wir da Loch Ness einmal rumgefahren, wo wir da ankamen und die ersten Kilometer an dem See lang sind. Ich echt schon so am Zweifeln war, weil der ist ja wirklich riesengroß. Ne? Der fährt, ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, 60 Kilometer lang oder sowas.
Also ja, schlauchig halt auch, ne?
Endlos lang, ist ein endlos langes Ding.
Und tiefschwarz. Tiefschwarz.
Das mag sein. Ja. Und ich dachte dann erst so, ey, oh, an diesem See, ich weiß gar nicht, ob es eine gute Idee war, da drum rumzufahren, siehst du die ganze Zeit nur diesen See. Aber das war halt dann doch nochmal, du kommst dann irgendwann, fährst du so ein bisschen da wieder südlich, so ein bisschen weiter weg. Und das war so eine wunderschöne Gegend da. Das hat dann, also den Loch Nesssee siehst du dann zum Teil auch gar nicht mehr.
Ja.
Aber das war so schön da einfach. Da haben wir auch tausendmal angehalten und da bin ich das erste Mal, genau, Linksverkehr haben wir noch nicht drüber gesprochen, das war auch das erste Mal Linksverkehr für mich. Mhm. Und Lorenz war anderthalb Jahre schon mal in England, hat er da so ein bisschen gearbeitet und gewohnt. Mhm. Deswegen, der ist da relativ fit und ist dann auch die ersten Meter da irgendwie vor und weg gefahren. Mhm. Und da hatte ich dann das erste Mal, man kommt dann irgendwie schon rein, aber dort, da bist du relativ lange, so eine winzige Straße, irgendwie relativ einsam lang gefahren. Und da fährst du mehr oder weniger dann so in der Mitte. Und da hatte ich das erste Mal so ein bisschen eine leicht gefährliche Schrecksituation, dass mir dann nämlich plötzlich in der Kurve dann ein Auto entgegenkam, wo ich irgendwie gerade nicht mit gerechnet hatte. Und dann natürlich, beide waren wir am Bremsen und ich ziehe halt voll nach rechts rüber. Und da hatte ich echt Glück, dass die Autofahrerin da auch quasi angehalten hat. Ich glaube, die kennen das auch schon. Das passiert denen bestimmt öfter mal. Ja, klar. Aber das, da musst du echt aufpassen. Das
Bro, Linksverkehr habe ich auf dem Zettel, auf jeden Fall. Da starten wir gleich mit nach einer ganz kurzen Pause. René, du weißt, wie es läuft, ne? Dercast ist der Podcast, die eine eigene Playlist haben. Bei so. Spotify. Der kann man folgen. Der folgen schon viele hundert Leute inzwischen. Mega viel Liebe an euch alle da draußen, dass ihr euch das diese Hits antut, die wir hier raufpacken. Und es gibt auch heute wieder was. Ich sag mal, heute wird mal wieder was in die Ohren massiert von uns. Und René, ich hoffe, du bist ein bisschen vorbereitet. Hast du vielleicht einen Song, den du mit dieser Reise verbindest? Das wäre ja schön.
Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich hau von Miles Kennedy. Mhm. Das ist der Leadsinger von Arthur Bridge. Ja, keine Ahnung. Wir nehmen The Isles of March.
Isles of March, geht's rauf. Geht rauf auf unsere Liste. Leute, werde ich so alle paar Monate mal sortiere ich die übrigens neu, so ein bisschen nach Genre, damit man die wirklich gut hören kann, ja, dass sie sich so ein bisschen durcharbeitet. Von mir gibt's heute mal was Außergewöhnliches. Ich bin ja, eigentlich ist ja so zum Beispiel der Fry oder der Grizzy, die sind so ein bisschen für die härteren Sachen zuständig auf unserer Berghaus-Playlist. Heute gibt's von mir ein bisschen was aus dem New-Metal-Bereich, denn ich bin, ja, ich sag's schon mal, in einer Woche bin ich schon auf dem Festival hier, auf dem Reload-Festival, ganz in der Nähe von Bremen, in Sulingen. Falls da jemand ist von euch, sagt mal Bescheid. Und da ist Headliner Korn. Und die, ey, das ist meine Jugend, Leute. Das ist meine Jugend, ne? Um 2000. Freak on a Leash geht drauf von Korn, von mir. Ich höre das die ganze Zeit im Auto. Ich mache das ganz gerne, wenn ich weiß, ich gehe auf ein Konzert, dass ich mir vorher nochmal richtig Musik gönne von den Bands. Weil da macht es einfach mehr Spaß, ne? Da erkennst du die wieder, die Songs. Ich habe die lange nicht gehört. Ich bin jetzt auch nicht so ein Ultra-Fan von Korn, aber ich habe die damals durchaus gerne mal in der Playlist gehabt. Und als ich jetzt gelesen habe, ey, die sind auch so, es gibt ja so Reste-Festivals, das sind dann die vor 20 Jahren mal irgendwie Peak hatten, die sind jetzt auch so. Und das ist so ein Festival, ich will das nicht schlecht reden, es ist mega, es ist eine Dreiviertelstunde von mir und da sind, ich weiß nicht, ein paar tausend Leute und so und das ist super familiär, super nice, eine Bühne, kommt da gerne hin, Korn, Freak on a Leash geht drauf. Leute, und da hören wir uns gleich wieder, heute gibt's eine kleine Whiskey-Time mit mir. Wie sieht's aus bei dir, René?
Ich muss ja gucken, ob ich noch einen finde.
Ich freue mich auch mit dir noch gleich nochmal ein bisschen ans Eingemachte zu gehen, über Schottland zu quatschen, Leute. Hier ist der Berghast, hier ist die Pause, wir hören uns gleich wieder. Ciao.
Ja, hallo, hier ist.
Ich möchte gerne einen Whisky trinken.
Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hier ist Bermazon.
Bermazon, oh. My goodness. Yeah. We have... I want to have a Kneipe to make the Schottendicht. We need a new whiskey in the town.
Like your English.
No. Can you tell me, do you have a very good Tropfen?
Yeah, I have very much Tropfen.
Geistige Getränke.
Yeah,
s'il vous plaît.
We have Bärenschluck.
Bärenschluck, geil.
Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghast Whiskey Time.
Ey, ihr habt's gehört, ne? Hier ist die Berghast Whiskey Time. Ich weiß nicht, René, hast du was am Start heute?
Ich hab einen gefunden, ja.
Wirklich? Oh Mann, lässt mich nicht im Stich. Ich lieb's. Von mir gibt's heute, sage ich auch mal, wie es ist. Wir machen nicht mehr so häufig Whisky Time, weil wir ganz oft in der Woche vormittags dazwischen aufnehmen, wie alten Männer. Deswegen hole ich euch mal kurz ab, die Berghast Whisky Time. Wir testen hier immer ganz gerne den Elendtropfen zur Pause und ich habe den Stork Club aufgemacht für euch und für dich, René, heute ein Straight Rye Whisky, den ich geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Der soll wunderbar ein Cocktail sein, aber ich dachte, ich probiere den erstmal so, ja, wie der funktioniert. Und das mache ich jetzt für euch. Vielleicht kannst du schon mal erzählen, René, was du am Start hast.
Es ist jetzt schlecht, wenn wir über Schottland quatschen und ich jetzt einfach einen Jack Daniels habe. Wie so ein Gentleman's Jack.
Da hätte ich auch nicht mehr erwartet jetzt, ey.
Ich habe echt ein paar Mal überlegt, ob ich mir irgendwas da kaufe. Aber du hast ja einfach auch keinen Platz. Motorrad, das ist echt immer schwierig.
Ja,
deswegen
so.
Habe ich es irgendwie dann.
Wart ihr mal in einer Distillery in Schottland?
Auch das nicht.
Das ist ja wirklich shame, ey. Das ist ja wirklich shame. Ja. Ich war schon in vielen. Und die Touri-Industrie, was das angeht, ist faszinierend. Da gibt's ja viele Whisky-Touren. Übrigens südlich von Inverness in Dufton, oder? In Dufton ist es. Das ist so eine Whisky-Hauptstadt wirklich. Da gibt's ganz viele. Da ist zum Beispiel auch Glenfiddich ist da auch. Und die bieten das an, du kannst mit deinem Wohnmobil und auch Zelt, meine ich, dort halb auf dem Gelände irgendwo nächtigen und eine ausgedehnte Führung machen. Ist immer mit Kostprobe, mit mehreren Kostproben, kannst du halt nicht mehr fahren dann auch.
Deswegen so. Musst du auf dem Gelände bleiben.
Ne? Musst du, ja. Ja, mega spannend. Auf der anderen Seite, als ich mal da war, ich habe mehrere solche Führungen gemacht und man muss schon ein bisschen sagen, so kennst du eine, kennst du alle. Klar, Glenfiddich ist halt ein Weltkonzern, der produziert anders als, Glenfarclas oder sowas, ne? Aber letzten Endes, du weißt irgendwann, wie Whisky hergestellt wird, ne? Und natürlich hat jeder ein tolles Wasser aus irgendeiner Quelle, was er benutzt. Klar. Und so. Und
das ist halt ich, so. Ich bin auch nicht so der Biertrinker, ich komme eher so aus der Rotweinecke. Und ich habe total da so Ales lieben gelernt. Was ja irgendwie so ein bisschen Bier ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich Bierliebhaber werden sagen, aber ich fand es echt cool. Ich habe da jeden Abend irgendwie so mir ein paar Ales reingekippt, ja. Weil das irgendwie so ist schon so ein schön süffiges Zeug und die schmecken auch alle ein bisschen anders. Es war wirklich so, egal wo du da warst, war immer ein bisschen anders und immer irgendwie ganz gut. Da habe ich sehr, sehr viel Gefallen dran gefunden.
Die haben ja eine ganz andere Bierkultur als wir da und die haben vor allem eine sehr ausgewogene Pubkultur. Und ich finde, da sind wir schon wieder voll im Thema drin. Bevor wir über Linksverkehr sprechen, sprechen wir mal über Alkohol und Pubs und so. Ich finde, eins der tollsten Dinge, wenn man da auf Tour ist, ist ja, dass man, wenn man abends irgendwo einkehrt und da ist ein Pub in der Nähe, dass man da sein Stiefelbier trinken kann. Das finde ich voll toll. Man kann ja auch oft da essen und dann so richtiges Pub-Essen zu sich nehmen, zum Beispiel Eintöpfe, mega, diese ganzen Sachen, was die Schotten machen, ne, die haben geile Gerichte in der Hinsicht und so. Die haben natürlich Fast Food auch und sowas, was ganz nice ist. Habt ihr ein paar Pub-Besuche gemacht?
Wir waren eigentlich nur einmal, einmal nur in so einem richtigen Pub. Das war halt da in Arthur Ader. das war aber dafür ein richtiger Pub. Ja. Und da hast du echt so, die kommen halt da, also wir waren ja dann echt das abends da, die Leute kommen da noch so gefühlt einfach nach der Arbeit, dass sie da einmal einkehren, irgendwie da eintrinken, mit den Leuten ein bisschen quatschen und dann gehen die auch wieder heim. Also das war so, ja, ich glaube, die leben das schon, die gehen ja, glaube ich, regelmäßig mal so nach dem Arbeiten nochmal vorbei und geben sich da irgendwie wie so ein Ale oder irgendwas.
Ey, ich erzähle gerne die Geschichte, wir hatten mal ein Local bei mir, da wo ich arbeite. Also ich arbeite in einer öffentlichen Anstalt. Und die hat mir mal erzählt, dass da völlig Standard, wenn zum Beispiel eine Hochzeit ist, ne, dann heiraten die in der Kirche. Ja, ist recht religiös da eigentlich auch so, gerade auf dem Land. Und alles so, wie man es kennt, wie bei uns auch und so. Aber da ist ganz normal, danach gehst du nachmittags in Pub mit den allen. Das ist normal. So Pubkultur gehört zum, das ist schon anders als bei uns noch und so, ne. Und die trinken ja auch denn natürlich anderes Bier und so. Die trinken, meine ich, auch Stout. Trinken die auch, das ist nicht rein irisch, meine ich, bin mir ganz sicher. Und die trinken auch dieses, ich weiß, wie heißt denn das, dieses, wo sie vorne immer dieses Cream-Bier, weißt du, wo sie das immer so tschuh, mit so einem Ding oben so den Schaum wegmachen und so. Ohne, also ganz anders als unser Pilzbier hier in Deutschland zum Beispiel, ne? Ja. Lieb ich dolle und vor allen Dingen, da würde ich gerne mit dir kurz mal drüber reden, man kommt da richtig gut ins Gespräch, oder?
Genau,
überhaupt das, mit den Leuten da.
War überall so, egal wo wir waren. Also du hast sofort mit Jung und Alt, die sind super interessiert, wo du herkommst, was du machst und erzählen auch dann, also auch fast alle waren irgendwie schon mal in Deutschland gewesen und wenn du sagst, hier kommst du aus Gießen, hier von Frankfurt, Frankfurt und ich war mal da und da und dann erzählen die dir irgendwelche Geschichten, finden es faszinierend, dass du irgendwie mit dem Motorrad da quasi Irland so besuchst und dann auch so eine, also gerade gegen Ende der Tour, wenn du dann denen so erzählst, wo du überall schon warst, da waren die selbst noch nicht. das finden die schon echt krass. Also das geil, da hast du immer wieder so Gesprächsthemen.
Ja, das ist geil. Und erzähl mal ein bisschen, über was habt ihr so gequatscht und so? Hast du auch Biker getroffen unterwegs?
Wenig, da wir halt irgendwie in Hotels da oder Pensionen da viel waren schon eher so, also da war noch nicht mal so viel Menschen, das sind viele, viele kleine Dinger halt so gewesen, wo du relativ wenig Leute hast und wir dann eher so mit dem Barkeeper oder mit dem Bediensteten, die da einfach waren, so gequatscht haben. Ab und zu hatten wir schon mal, dass am Nachbartisch irgendwie, also gerade im ganzen Norden hatten wir mal so ein älteres Pärchen da am Nachbartisch sitzen gehabt, die auch die haben da irgendwie gerade ein Haus gekauft und ihre Kinder wohnen da auch irgendwie. Und also die sind aber auch viel am Rumreisen, kommt glaube ich eigentlich aus England, aber fahren da immer hoch, haben da halt jetzt ein Haus gekauft und sind immer im Sommer dann so ein bisschen da oben, im Winter dann wieder eher im Süden. Mhm. Und die waren auch halt schon viele in Deutschland. Also da du redest über Gott und die Welt, das ist nicht unbedingt jetzt ein Motorradthema, aber einfach nette Gespräche, ne?
Kann man die Leute da gut verstehen?
Das ging erstaunlich gut, ja. Das war, also das hat mich auch echt überrascht, weil oft wurde so gesagt vorhinein, je höher du da kommst im Norden, umso schlechter wird es, dass die dann mehr so ein komisches Englisch sprechen. Aber das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Entweder waren die alle zu gebildet, die Leute, die da unterwegs waren, ich weiß es nicht. Aber die waren, also die konntest du durchweg gut verstehen. Das war gar kein Problem.
Okay. Weil man hört immer wieder so Geschichten von Reisenden. Also wie bist du Englisch überhaupt aufgestellt so? Was würdest du sagen?
Ja, so mittel.
Mittel, okay.
Mittel. Also ja. Ich habe jetzt kein super geiles fließendes Muttersprache Englisch, aber ich komme zurecht, sag mal so.
Und wenn du als Deutscher da erkannt wirst und so, wie gehen die damit um?
Sind die normal, cool? Unauffällig, ja. Okay. Ja. Die sind einfach interessiert. Und wie gesagt, die waren fast alle auch schon mal irgendwie in Deutschland und erzählen dann ihre Geschichte. Ja, ja, ja. Du erzählst deine.
Weil, als ich da war, ich war ja einmal länger da, 3 Wochen, das war 2014, da sind wir ja gerade Weltmeister geworden im Fußball. Und da, ich bin ja auch nicht so ein Fußballfan, ne? Und da haben mir alle immer geglückwünscht. Die sind ja voll die Fußballfans. Die haben halt gesagt, oh, wenn ich Deutscher wäre, ich hätte die geilsten Wochen meines Lebens gerade. Und ich so, ja, ich mache ja hier Urlaub. Nee, weil ihr den Pokal geholt habt. Ach so.
Ich glaube, wir hatten auf der Rückzugfähre, da hatten wir, glaube ich, ein paar Engländer es muss Hinzu gewesen sein, weil die kamen aus Deutschland. Die kamen ja so vor, als wenn die von irgendeinem Fußballspiel vorher kamen und die hatten erstens ordentlich da einen weggebechert und das waren das klingt vielleicht komisch, aber so typische Fußballfans. Ich glaube, die waren auf der EM gewesen und haben da irgendwie Fußball geguckt.
Okay. Lass mal ein bisschen über Linksverkehr und so reden und das Ganze, ne? Das macht vielen Sorge, ob man damit zurechtkommt. Du kanntest das ja auch noch nicht, oder?
Nee, überhaupt
insbesondere gar nicht. Mit Motorrad halt nicht.
Ja. Ich glaube, mit dem Motorrad ist es noch entspannter, weil du irgendwie ja eh in der Mitte sitzt.
Ja.
Mit dem Auto, wenn ich jetzt mir irgendwie da noch einen Leihwagen vorstelle, dass du dann auch noch auf der falschen Seite sitzt und dann irgendwie mit der linken Hand noch schalten musst, worst case, wenn es keine Automatik ist.
Ja.
Boah, ich glaube, das ist schon echt anstrengend. Und dann haben die ja, gerade wo wir dann in Newcastle danach in diesem Motorrad-Shop da waren, mussten wir einmal durch die ganze Stadt durch und du hast da halt gigantisch große Kreisverkehre mit Ampeln teilweise im Kreisel mehrspurig und fährst halt dann auch immer quasi im Uhrzeigersinn in den Kreisel rein. Da brauchst du schon erstmal irgendwie so 1-2 Tage, bis das so quasi ins Normale übergeht. Und ich hatte es auch gehabt, dass ich jeden Morgen hat mir der Lorenz in mein Ohr reingequatscht. Immer, wir fahren links. Weil früher aus dem Hotel raus permanent immer erstmal auf die rechte Seite gezogen. Und wenn wir irgendwo einen längeren Stop gemacht haben, immer erstmal auf die rechte Seite. Das musste ich mir öfter mal anhören. Das ist dann aber gegen Ende ist es dann nicht mehr passiert. Also so nach 5-6 Tagen bist du dann komplett drin.
Ich fand es immer am schwierigsten, wenn man von einem Parkplatz runtergefahren ist oder so, ne?
Und ich weiß immer noch nicht, ob es da quasi links vor rechts gibt, also dieses rechts vor links, was es hier gibt, ob das so eine Regel dort auch gibt. Das konnte mir der Lorenz auch nicht sagen. Und irgendwie kam mir um diese Situation irgendwie drumrum. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das gibt.
Mhm. Viele haben ja Angst vorm Kreisverkehr und sowas. Aber das ist bei denen nicht so ein Thema gewesen.
Oder? Das ist okay, die sind halt riesig. Das sind halt riesen mehrspurige Kreise teilweise. Das flutscht eigentlich gut, du bist ja gut unterwegs, du kannst da schön durchfahren, aber du musst es erstmal so ein bisschen verstanden haben und dann eben mit dem andersrum fahren da klarkommen. Aber ja, das ist völlig machbar. Ist eher spannend. Ich fand es echt, ich hatte da Bock drauf gehabt, war auch so ein bisschen, also ein kleiner Grund mit, mal nach England zu fahren auf die Insel. Einfach mal diese Erfahrung, Linksverkehr.
Glaubst du auch so, Mindset ist einfach das Wichtigste dann an der Stelle?
Ja, du musst schon fokussiert sein, vor allem am Anfang.
Kannst halt nicht träumen, so wie bei uns manchmal. So, wenn man so. In Norwegen zum Beispiel, ey, da siehst du manchmal einfach 2 Stunden nicht Leute, oder in Schweden auch. Und fährst natürlich rechts, logischerweise und so. Und da kann ich ja manchmal gar nicht sagen, wo war ich eigentlich die letzten 10 Minuten? Da war doch auch Wald.
Ja, und vor allem, also das war so meine Schweden-Erfahrung auch, dass du irgendwie so das Ende der Straße schon siehst, aber das sind dann irgendwie 20 Kilometer bis dahin. Du siehst die ganze Zeit nichts anderes außer rechts und links Bäume.
Ja, 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 genau.
Also das hast du da halt nicht. Also da hast du auch so, dass du mal eine halbe Stunde, Stunde kein Mensch siehst.
Ja.
Und bist halt wirklich auf winzigen Straßen. Die haben ja, also in Schottland hast du fast überall diese Single-Track-Roads da. Wo du wirklich eine ganz schmale Straße, da passt eigentlich gerade so ein Auto durch, asphaltiert alles cool und dann hast du alle, ich weiß nicht, 200 Meter oder sowas, hast du so eine Bucht immer abwechselnd links und rechts, wo auch immer noch ein Schild steht, dass da quasi so eine Vorbeifahrbucht ist. Und da dachte ich am Anfang, warum stellen die 1 Million so eine Schilder hin? Aber es ist halt einfach, dass du auch auf eine gewisse Entfernung siehst, okay, da kommt dir einer entgegen, wer hat quasi diese nächste Bucht da am nächsten an sich dran? Und das funktioniert so geil, wie die einfach dann aneinander vorbeifahren, auch wenn du mit dem Motorrad irgendwie dann hinter ein Auto kommst.
Ja,
Die halten direkt immer an und lassen dich vorbei.
Winken also immer ist, alle nett
das,
und so,
das
ne?
Das ist so, so geil, so ein geiles Miteinanderfahren.
Ey, das habe ich auch so wahrgenommen. Also ein ganz tolles so, ich war in meinem Wohnmobil da und mit so einem Camper und da musst du diese Buchten ja extremst viel nutzen in diesen One-Way-Roads und es hat immer funktioniert, immer, alle waren nett, immer gegrüßt und so, ich kann da wirklich nur Positives berichten, ne? Warst du auch auf Inseln?
Wir hatten so überlegt, ob wir irgendwie was einbauen im Norden noch kurzfristig, haben wir aber dann weggelassen.
Mein Isle of Skye ist ja so ein Ding.
Genau, Isle of Skye haben wir natürlich mitgehabt.
Ja.
Hatten wir mit drin, da waren wir auch gewesen. Hat mich aber, ehrlich gesagt, da wird so ein Hype drum gemacht, hat mich so gar nicht abgeholt, muss ich sagen. Das war halt so relativ am Ende von unserer Tour und wenn du halt hochfährst, Schottland, also die ganze, also wir sind nicht ganz im Osten hochgefahren, sondern so ein bisschen durchs Land durch, weil da einfach echt super coole Strecken sind. Und dann eben waren wir irgendwann ganz im Norden, haben dann diesen Durness Beach da auch mitgenommen, also sind quasi oben so ein bisschen lang gefahren und dann eben die Westküste sehr, sehr zerklüftet, wieder nach unten, da hast du ja ganz viel echt hohe Berge und diese North Coast 500, die dann da runter geht, haben wir da ein ganzes Stück mitgenommen. Also das ist einfach da hast du eigentlich, wenn du so fährst, hast du eigentlich von Schottland so eigentlich alles schon so gesehen. Und ich glaube, Skye ist einfach so gehypt, weil du hast auf der Insel Skye halt irgendwie alles kompakt und es ist ein bisschen erschlossener. Du hast halt im Norden und so, da hast du halt wirklich kilometerweit nix. Also du musst doch mit dem Tanken, hatten wir am Anfang so ein bisschen Sorge gehabt, weil der Lorenz hat eine MT09, der hat nicht so einen Riesentank. Ob das funktioniert, hat aber auch immer geklappt. Musst aber wirklich jede Tankstelle mitnehmen, die du da findest. Also darfst nicht denken, ja, ich habe noch irgendwie 100 Kilometer. Ich fahre mal lieber noch ein Stück. Einfach immer voll machen, dann passt das. Wir mussten einmal einen kleinen Umweg fahren, weil wir eine Tanke verpasst hatten, mehr oder weniger. Aber das ging eigentlich alles cool. Und auf der also auf Skye hast du halt ja, da hast du halt dann mehr Tankstellen. Du hast das alles erschlossener, du hast mehr Einkaufsmöglichkeiten. Aber es sieht halt auch nicht so geil aus. Ne? Du hast halt überall Häuser rumstehen, die mich total stören in meinem Fotografenauge. Wo wir da drauf gefahren sind, gibt eigentlich nur eine Zufahrtsmöglichkeit, beziehungsweise zwei, aber es gibt eine Straße. Da war halt der mega Stau früh, also Stau, C-Fließen einfach. Und das ging mir so auf den Sack, weil du fährst die ganze Zeit halt auf der Insel, also auf dem Festland rum. Siehst so gefühlt kein Mensch, es ist alles nur deins und dann kommst du auf diese Isle of Skye, die so gehypt wird und dann war da einfach so ein ätzender Verkehr. Dann hatten wir noch ein bisschen Nieselregen gehabt und es hat echt meine Stimmung ganz schön nach unten gezogen. Ich war ja ganz schön am Meckern gewesen. Das wurde dann aber, wo wir ein bisschen weiter drauf waren, so ein bisschen, dann sind wir einmal den ganzen Norden hochgefahren, dann auch nochmal ganz in den Westen rüber. Da gab es dann schon coole Ecken, die haben halt so viel so eine Klippen und sowas, was du halt sonst nicht ganz so dolle hast, aber eigentlich sieht's alles ziemlich ähnlich aus wie im restlichen Land. Also ich kann mir vorstellen, zum Wandern und so ist es ganz cool, weil du einfach da mehr Unterkünfte findest und auch da eben öfter mal einkehren kannst und so ein bisschen dich versorgen kannst. zum Motorradfahren, muss ich echt sagen, kann man sich sehr einsparen, weil der restliche Landeszeit eigentlich schöner ist.
Habt ihr die ganze Zeit so dann Funkverbindungen gehabt und so, dass ihr miteinander reden könnt? Ja. Okay. Ja, ich meine, das ist ja auch so ein Ding, wo manche sagen, Gott bewahre, ich bin ja auch total dafür, ich mag das ja voll gerne, Eindrücke teilen, ne, und reden können. Und wenn du diese Filmereinummer machst, dann kann das ganz viel Ärger ersparen auch.
Ach, ich finde es prinzipiell cool. Viele denken so, ich will beim Motorradfahren irgendwie meine Ruhe haben, auch mal so, aber es ist ja nicht so, dass du permanent da laberst, ne? Du hast ja, also am Anfang laberst du natürlich erstmal ein bisschen mehr. Irgendwann am Tag 3 hast du dir irgendwie auch schon alles so erzählt. Dann kommt es auch mal vor, dass du mal eine Stunde irgendwie fährst oder so und da eigentlich kein Wort wechselst und einfach nur am Rumgucken bist.
Ja,
ne?
Ja.
Bis auf, ich sag wieder hier, wir müssen anhalten, wir müssen hier Drohne fliegen, weil es so ganz so geil aussieht. Oder es muss mal einer Pippi,
wobei,
wenn man
nichts
trinkt, muss man auch
nicht
Pippi machen.
Genau.
Genau, aber das ist einfach nur praktisch, also das möchte ich echt nicht mehr missen.
Mhm. Ja, naja. Und was würdest du sagen, wenn wir nochmal so über das Motorradfahren da reden, Norwegen zum Beispiel, Skandinavien überhaupt, was mich ein bisschen gestört hat oft ist, also wunderbare Landschaft und so, vieles hat mich in Schottland auch daran erinnert übrigens, aber kurvenmäßig, straßenmäßig war das so okay immer. Da gibt's so ein paar Strecken, die sind cool, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das so okay. Was würdest du zu Schottland sagen, so, wenn du?
Also ich fand's ziemlich cool. Aber ja, also wenn du aus bist auf irgendwie Kurven und Serpentin fahren, brauchst du nicht nach Schottland fahren. Also das ist schon einfach. Da gibt's das Kurven, so, ne? Auch gerade die Westküste runter, dann diese North Coast 500, die ist halt dann wieder ein bisschen breiter, die ist ein bisschen mehr erschlossen und da kannst du auch zügig unterwegs sein. Wir haben auch bis auf Sky haben wir nicht eine Polizeikontrolle oder irgendwie überhaupt Polizei gesehen. Also du bist da wirklich für dich alleine, du kannst ja auch kilometerweit gucken, also du kannst da ziemlich wild unterwegs sein, wenn du es möchtest. Und da ist das schon ziemlich cool. Also diese Straßenrunde, wenn du da ein bisschen zügiger fährst, ist das schon kurvig. Dann werden die weiten Kurven auch schon plötzlich ganz schön klein. Das macht schon echt Bock. Aber es ist halt nicht Serpentinfahren oder sowas. Also das hast du da seltenst.
Deswegen fährst du halt nicht nach Schottland, ne?
Nee. Ja. Aber du hast halt, also es ist schon geil zum Motorradfahren. Also kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Gerade eben, weil es auch so viele kleine Straßen sind. Dadurch musst du ja quasi der Straße folgen. Und was mega, mega cool war, das habe ich fast vergessen jetzt. Ja. Die Straße, die macht halt nicht nur Links- und Rechtskurven, sondern du hast es nicht so wie hier überall, dass wenn irgendwo ein kleiner Huckel oder irgendwas ist, dass sie das erstmal platt machen und dann die Straße möglichst in einer Waagerechte da durchpacken. Das geht da hoch und runter. Das ist einfach nur unfassbar geil. Also wirklich, die nehmen jeden kleinen Huckel da mit und du bist, also teilweise waren wir so am Freudeschreien da unterm Helm, weil du einfach wie so eine Achterbahn da abfährst, weil es einfach Kurven hoch und runter und wieder eine Kurve und hoch und runter und war unfassbar cool.
Ja, ja. Ey, und also dann kann man aber auch sagen, sag ich mal, wenn man jetzt ein bisschen überlegt, kann ich Schottland fahren und so. Du kannst halt auch als jemand mit wenig Erfahrung da fahren. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, Mann, stillster Jocht, ja, das wird eine Herausforderung, sondern das kann man halt machen. Gibt es da denn Offroad-Möglichkeiten, die du wahrgenommen hast?
Auf jeden Fall. Es gibt jede Menge so eine alten Militärstraßen, die du irgendwie fahren kannst. Da sind wir auch ab und zu mal so ein kleines Stück reingefahren. Um einfach so ein bisschen da rumzugucken und auch für Fotos und sowas. Also du kannst da definitiv auch Offroad unterwegs sein. Also ich habe schon so in meinem Hirn spinnt sich schon sowas zusammen, dass ich irgendwann auch mal mit dem Bus hinfahre und dann vielleicht meine Sucher und Ultra-B da noch mit einpack und dann, dass man da mit dem E-Moped da mal ein bisschen noch Quatsch machen kann. Also das kannst du machen, auf jeden Fall. Nicht überall, du hast doch teilweise Sachen abgesperrt, also es gibt schon viel, wo du sagst, hier jedermanns Recht, du kannst überall campen, du hast schon viel von der Gegend irgendwie auch eingezäunt, auch gerade dann, dass du eben an Wegen oder Straßen, die da irgendwie abseits reingehen, dass da irgendwie ein Tor dran ist, das hast du schon oft, aber es ist auch ab und zu nichts und dann kannst du da noch irgendwie reinfahren.
Ja, das ist ja cool, ne? Ich meine, es gibt ja auch Trans-Euro-Trail da und so und jede Menge Möglichkeiten. Ich glaube nur, also ich glaube erstmal, es nimmt vielen die Angst, wenn man das mal so sagt, so Schottland, das ist ja irgendwie, es ist ja Europa, es ist irgendwie vom Standard her denke ich mal. Also, was für Unterkünfte wart ihr eigentlich? Was habt ihr
so kleine Hotels, weil das geht. Wir hatten eine Airbnb dabei gehabt. Das war auch was, wo ich mir am Anfang ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, weil es halt relativ ja nicht ganz so gut erschlossen ist, vor allem der Norden. Da gibt's halt nicht so viele Möglichkeiten. Das hatte ich mir vorher bei Booking. Also normalerweise mache ich das so auf diesen Touren, dass wir so 2-3 Stunden vor Ankunft erst gucken, wo wir ankommen und da irgendwas über Booking dann buchen. Und das haben wir im Schottland jetzt ein kleines bisschen anders gemacht, weil es eben doch ein bisschen weniger Unterkünfte gibt und die dann auch, wenn sie eben dann sehr ausgebucht sind, auch doch ein bisschen teurer wären, haben wir es jetzt immer so gemacht, dass wir am Abend vorher für den nächsten Abend schon was gebucht haben und das quasi so ein bisschen abgesteckt haben von der Strecke her, dass es einigermaßen hinhaut. Das hat auch bis auf einmal, wo wir ein bisschen eigentlich zu wenig Kilometer eingeplant haben, aber das war in so einer schönen Ecke, dass wir einfach mega viel Pausen gemacht haben und ganz viel Fotos und Videos gemacht hatten dann. Hat es eigentlich gut hingehauen. Und die Unterkünfte, das ist auch sowas, die sind unfassbar schön. Also du hast da, wir hatten durchweg irgendwelche super urigen kleinen Hotels gehabt, schon so ein bisschen besser auch ausgestattet, aber so, als wenn die vor 60 Jahren da irgendwie einen Schlüssel rumgedreht haben, die sehen einfach so alt und so liebevoll gestaltet. Also du hast 1000 kleine Details überall und hast fast immer irgendwie noch so eine Kaffeekapselmaschine auf dem Zimmer stehen und so kleine Snacks und Zeug. Also du kommst da an und fühlst dich direkt wohl. In dem einen Ding, da hat uns noch so ein Angestellter irgendwie dann die Koffer hochgetragen ins Zimmer und sowas. Also die sind super, super gastfreundlich und wollen sich, du merkst so richtig, dass sie sich um dich kümmern wollen und dass sie irgendwie, fühlst dich sofort total willkommen da einfach. Das war echt schön. Und fürs Auge auch, also ganz viel kleine, liebevolle Ecken da irgendwie in dem Hotel und Essen war durchweg sehr, sehr gut. Also da hat man sich echt wohl gefühlt. Also so kulinarisch und generell so, also wenn man da angekommen ist, die Abende und Nächte sind echt immer echt schön gewesen. Wir hatten einmal ganz im Westen, hat man Airbnb gebucht gehabt, weil da war es wirklich sehr, sehr dünn gewesen. Das war quasi nach der Sky Insel, da ist halt schon ziemlich viel ausgebucht gewesen, haben wir ein Airbnb dann aber so gefunden, war auch sehr, sehr schön, auch da war der Gastgeber auch mit vor Ort, mit dem haben wir auch ein bisschen rumgequatscht und so, also auch wieder super, super freundlich alle und interessiert und ja, das lief echt gut. Also man muss ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen eher buchen, vor allem so in der Hauptsaison, aber prinzipiell funktioniert es gut.
Habt ihr das denn über die, sag ich mal, normalen Booking-Apps gemacht oder hast du da irgendwie einen Tipp?
Genau, booking.com einfach die App und dann findest du eigentlich zu, also fast 100% was. Worst case, musst du ein bisschen mehr Kohle ausgeben. Also wenn du wirklich irgendwie das zu spät buchst und es dann irgendwie in der Ecke, wo du ankommst, halt schon viel voll ist. Du findest immer noch was, aber kostet dann halt ein bisschen mehr. Muss man halt dann ganz normal mal einplanen. Aber das ging bei uns ganz gut.
Habt ihr mal Off-Days gemacht?
Nee.
Habt ihr mal...
was ist das?
Ja, was ist das?
Die hatten wir ja auf der Fähre schon gehabt.
Ja, stimmt.
Die hatten ja zwei Off-Days quasi. Nee, das brauche ich bei einer Woche nicht. Da muss ich echt sagen, das hatten wir uns damals in Pyrenäen ja auch vorgenommen und auch da habe ich es nicht gemacht. Also da ist mir meine Zeit einfach, ich habe so wenig Zeit, ist mir einfach so zu schade.
Ja, das muss ich sagen. Das verstehe ich. Ich mache das ganz, also ab 14 Tagen mache ich das immer ganz gern, dass man das
auch genau, macht. Da ist es auch, glaube ich, gut, dass man es immer macht.
Mal kein Motorrad mal fährt. Also wer das jetzt nicht weiß, also kein Motorrad fahren, mal so Tag. Vielleicht irgendwie ein bisschen Sightseeing oder eine Wanderung machen oder sowas. Kann man ja in Schottland auch sehr nice, ne? Wenn du jetzt überlegst, auf den ganzen Kilometern und so, für dich persönlich, ne, was war für dich denn motorradfahrtechnisch so ein Highlight? Wo würdest du denn sagen, war das da in den Parks oder in dem Park oder wo würdest
schwierig,
du sagen,
war mega? Schwierig. Es war
weil
eigentlich,
so viel Schönes war, ne?
Es ist eigentlich alles schön gewesen. Also alles, es geht eigentlich schon, wenn du Schottland reinkommst. Also die Ecke von Edinburgh bis Inverness da hoch, die war eigentlich schon total schön, wenn du durchs Land fährst, dann Loch Ness außenrum, vor allem der südöstliche Teil, der war auch einfach wunderschön. Also da stehst du echt da und denkst so, wie kann das sein? Das ist so schön hier. Und dann alles, was Richtung Norden geht auch. Also da wirst du wirklich krass so belohnt. Also das ist alles schön. Da lässt es schön fahren. Du bist die ganze Zeit am Rumgaffen. Musst ja nicht gucken, dass du auf der Straße bleibst, weil du ständig mit den Augen unterwegs bist da. Und dann der ganze Norden ist auch einfach traumhaft, ne? Du hast dann wunderschöne Strände da im Norden, die halt total einsam sind, weil es halt auch nicht so warm ist. Dann, wenn du die Westküste runterfährst, da ist halt wieder anders und wieder anders schön. Also ich kann auch ganz schwer, könnte ich sagen, wo man am ehesten hinfahren sollte. Man kann echt diese ganze Runde machen und hat einfach Abwechslung dabei und hat ja immer wieder neue spannende Sachen. Also Sky kann man sich sparen.
Ja, interessant, ne? Weil das ja in jedem Guide ist es ja eigentlich gesagt, genau. So, das muss man mitnehmen und so.
Ich glaube, es ist einfach, weil es so erschlossen ist, weil da einfach so viel Touri-mäßig ist. Da hatten wir dann einen Rückzug, wo wir von Sky runter sind, da sind wir über so eine uralte Fähre, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber da gibt es eine ganz kurze Fährverbindung aufs Festland wieder rüber oder auf die große Insel rüber. Und es ist eine Fähre, da dreht sich quasi, also du fährst nicht gerade auf die Fähre auf, sondern diese Fährplattform dreht sich so zur Seite zu dir hin. Das ist total komisch. Und das machen die alles auch händisch, ohne irgendwie, dass der Motor drin ist. Das war echt auch nochmal so eine interessante Sache da. Genau.
Sorry. Das piept mir dann.
Alles gut.
Ich habe damals gedacht, als ich dann einmal rum war, ich war auch in Vilnius und habe Loch Ness gesehen, fand ich auch alles beeindruckend und so. Habt ihr was mitbekommen von Loch Lomond?
Das sind wir auf der vorbeigefahren, ja.
Auf der anderen Seite. Das war für mich so der schönste See. Das war für mich das schönere Loch Ness, so als Tipp von mir.
Ist der im Festland drin gewesen, so ein bisschen?
Ja. Ja, so halbwegs. Also eher so auf jeden Fall Westküste.
Ne? Der ist von der Sky quasi so von der Linie Richtung Dundee darunter, ne? Perth. So ins Land rein, so ein bisschen schräg.
Ja, ich glaube schon. Also ich bin halt andersrum gefahren als du, ne?
Genau.
So,
ja. Das ist leider, das war unser einer Regentag. Das war so ein bisschen bitter. Genau, da war es sehr, 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 sehr schön, konnte man erahnen. Ich konnte auch winzige, kurze Drohnenflüge machen, weil es ab und zu mal ganz kurz aufgehört hat mit Regnen. Mhm. Da haben wir früh, ich bin so ein kleiner Harry Potter Fan auch, und wir haben natürlich dieses Glenfinnan-Viadukt da mitgenommen. Also diese berühmte Brücke, wo der Harry Potter Zug da drüber fährt, haben das vorher uns genau angeguckt, wann er da auch kommt, und haben uns auch eine Unterkunft, das hat auch ganz gut hingehauen, so vom ganzen Terminplan her, haben wir uns so gelegt, dass wir da früh sind, der ist glaube ich gegen 11 dann da lang gefahren, sind da hin, da war es auch noch trocken. Da hat's quasi so, und ich hatte schon nachgeguckt, du musst da echt eine Stunde eher da sein, da sind halt auf den ganzen Fotos, die du so siehst, sieht es aus, wenn es alles leer ist, aber da waren, keine Ahnung, bestimmt 200 Leute oder so auf diesen Spot da, wo du auf diese Brücke guckst, das war total absurd, und da hast du auch überall diese kleinen winzigen Mitches fliegen da gehabt.
Aber da fliegt da so ein Classic-Zug lang, so Harry Potter-Style.
Ja, da fährt dieser so nice. Original Harry Potter-Zug, mit dem die quasi nach Hogwarts dann so fahren, also nice, die Nerds wissen das. Okay. Und kommt dann so ein richtig Dampflok an und so, also ist schon cool gemacht, aber da ist halt komplett überfüllt gewesen. Und Lorenz musste dann mit der Kamera da auf diesen Touri-Spot-Berg da hochklettern, um da quasi auch Video und Fotos zu machen. Und ich habe mich dann so gechillt mit der Drohne unten hingestellt und habe dann einfach mit der Drohne da das Zeug abgefilmt.
Nice.
Fürs Video. Und das war schon schön, also so ein Must-Have für mich in der Tour. Aber das war echt anstrengend. Und dann hat's halt kurz vorher angefangen mit Nieseln, wo ich dachte, Mist, Drohne fliegen wird jetzt nichts, und hat's genau zu dem Moment eine Viertelstunde aufgehört, wo dieser Zug da lang kam, war es kurz trocken, ich konnte meinen Drohnenflug machen, dann haben da irgendwelche Bauarbeiter kamen dann an und haben mir irgendwie erzählt, hier, du sollst mal lieber wieder landen, hier darfst du eigentlich nicht fliegen, der Bauer, der schießt die Drohnen ab. Ich dachte, what? Nein, ich sehe schon im Drohnenbildschirm schon, dass der Zug da hinten schon steht und rumqualmt. Ich lande jetzt bestimmt das Ding nicht. Ein übelster Aufwand, hierher zu kommen. Und hat aber alles funktioniert.
Hast geile Aufnahmen gemacht. Also Leute, ja, lohnt sich, diesen Film cool zu gucken, Alter.
Musst du machen.
Ja, mega.
Und ja, und dann hatten wir leider den restlichen Tag dann, wo wir dann wieder so ein bisschen durchs Land durchgefahren sind. Richtung Edinburgh rüber. Hatten wir leider echt den ganzen Tag Regen gehabt. Und es war eine super, super schöne Ecke. Und glaub, das ist dieses Loch, was du meinst, da, wo wir da vorbeikamen. Das war auch fahrerisch, war das gigantisch. Also das waren so geile Strecken gewesen.
Cool.
Und rechts und links einfach, du fährst immer durch so Täler durch, rechts und links gigantische Berge, diese weiten Landschaften. Mich hat's auch insgesamt, hat mich da vieles so ein bisschen an Fuerteventura auch erinnert, so meine Lieblingsferieninsel.
Okay. Ja.
Also ein bisschen so, weil du auch da so diese krassen Weiten hast, alles leer, so ein paar Hügel Und in Schottland ist halt alles nur dann grün, in Fuerte ist es eher so braunsteinig. Und in Schottland ist es halt von der Form her und Geografie eigentlich ähnlich. Teilweise aber eben grün, ne? Das ist so Gras, Mooszeug hast du und überall stehen halt Ziegen und Schafe rum.
Mhm. Weil das ist auch noch sowas. Ich war vor 3-4 Jahren, war ich in Edinburgh, war ich ein paar Tage. Und da hatte ich, witzigerweise war ich beruflich und da hatte ich so eine Art Harry Potter Tour da. Und da habe ich erst gecheckt, wie das connected ist miteinander. Also ich bin nicht so ein Potterhead, ne? Ich kenne mich damit nicht so aus. Und da ist mir erst klar geworden, was insbesondere die Stadt, aber eben auch Schottland für eine Bedeutung hat, ne? Dass die Rowling sich da halt überall hat inspirieren lassen von und dass die Filme das entsprechend aufgenommen haben. Das war mir nicht klar.
Da sind sehr, sehr viele Filme gedreht, auch James Bond Filme sind da gedreht.
Ja.
In Schottland. Es gibt sehr, sehr viele Filme, einfach weil es halt einfach landschaftlich so schön ist. Also das ist, ist echt krass gewesen.
Ja, mega, ey, mega. Wenn wir nochmal so über Motorradfreundlichkeit reden von dem Land. Also wie gut ist das Land auf Motorradtourismus eingestellt? So, was denkst du? So Unterkünfte zum Beispiel. Habt ihr Möglichkeiten gehabt, eure Mopeds unterzustellen?
Ja, hatten wir auch gehabt. Teilweise hatten wir hier Moped-Garagen gehabt. Ja. Auch teilweise, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Also wirklich im totalen Abseits, winziges Hotel. Und dann kamst du da an und kam da so raus, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr hier das Moped drüben in die Garage reinstellen. Ne? Ja, auch so Unterstellplätze gehabt. Wobei ich das gar nicht unbedingt brauche. Wie gesagt, ich würde halt um Edinburgh würde ich irgendwie einen Bogen rummachen.
Mhm.
Weil da echt viel geklaut wird, aber ansonsten ist es, glaube ich, entspannt.
Denkt man also immer das, so auf einer Insel, cool. wie geht das eigentlich? Wo landen die eigentlich? Aber
das ist total abgefahren. Wir hatten, wie gesagt, haben wir da welche kennengelernt, die dann mit der Fähre mitgefahren sind. Die hatten so eine feste Tour irgendwie so gebucht über irgendeinen Veranstalter, hatten quasi alle Unterkünfte schon standen vorher fest und die sind die quasi mit dem Motorrad wollten die abfahren. Dann hatten die dort ihren ersten Tag, ihre erste Nacht Pause gehabt. Wir hatten das Bike auch mit einem so ein Schloss hier, was an der Bremsscheibe ist, ein Bremsscheibenschloss noch gesichert.
Ja.
Und es war auch videoüberwacht, dieses Hotelding, ne, wo das abgestellt war. Und die haben das auch dann so gesehen auf dem Video. Also da kamen echt drei Typen mit dem Moped. Oder mit zwei Mopeds an. Zwei abgestiegen, haben die das Schloss da durchgeknipst, ratzfatz. Das hat eine Sekunde gedauert. Dann hat der andere am Lenker kräftig gezogen. Der andere hat einmal dagegen gekickt. Dann war das Lenkerschloss hinüber. Und dann hat der eine sich draufgesetzt und die anderen beiden haben das Ding mit ihrem Fuß quasi fahrend einfach weggeschoben aus der Kamera raus. Und das hat insgesamt wenige Sekunden nur gedauert, der ganze Akt.
Und da musst du kannst halt nichts irgendwie von der Insel runterbekommen, per Boot.
Ich glaube, dass die entweder auseinanderbauen und auseinanderschlachten oder einfach nur Scheiß damit machen und verbrennen oder keine Ahnung was. Also ich glaube nicht, dass die so im Ganzen verticken oder so. Das ist, glaube ich, schwierig. Die werden es eher so als Ersatzteillager.
Ja.
Keine Ahnung, auf jeden Fall total bescheuert und echt ein bisschen nervig, ne? Und bei denen war das halt am ersten Tag so, die haben sich dann einen Leihwagen quasi geholt und die Frau ist dann von ihm weitergefahren mit dem Moped, er ist so umgedreht, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist dann mit der Frau ihr Moped gefahren und sie mit dem Leihwagen und dann haben die trotzdem ihre Tour irgendwie weiter verfolgt, weil die halt, es war ja alles so gebucht und ist dann halt ohne Moped wieder heimgekommen, das ist schon krass.
Ja. Lass mal über ein unangenehmes Thema reden, Geld. Ja.
Wie Geld?
Wie teuer ist es? Also, wir haben jetzt ja ein paar Mal den Vergleich zu Skandinavien schon gehabt heute. Ist meistens sehr teuer. Insbesondere Norwegen ist mega teuer. So, wie hast du Schottland wahrgenommen? Essen, Schlafen, also, Sprit.
Schlafen kann ich sagen, wir hatten so die Unterkünfte, die waren eigentlich immer so also für zwei Personen, zum Teil mit Frühstück, zwischen 150 und 200 Euro. Also insgesamt. Was ich so okay finde, also das war woanders auch so.
Ja.
Teilweise auch günstiger, teilweise auch so 130, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt so um die 150, 160, 170 Euro rum.
Einmal war so wenig, finde ich nicht, ehrlich gesagt, ne? Aber klar, womit vergleichst du es?
Aber es waren schon auch gute Unterkünfte. Es war schon so eher so 4 Sterne.
Ah, okay.
Also unter 3 Sterne war da nichts. Es war schon immer gut. Und auch Essen und sowas war so. Ja, würde ich schon sagen, ähnlich wie hier, bist du so mit 20 Euro ein Essen irgendwie so dabei, wenn es was Vollwertiges ist, Vegetarier, ich bin ja Vegetarier, gab es auch immer irgendwie, also einmal haben wir Fisch und Chips gegessen, also Fisch esse ich, nur keine auf dem Land lebende Tiere. ja, also das ging alles ganz gut.
Ja.
Und Frühstück war auch eigentlich immer echt gut gewesen. Wenn wir Frühstück mitgenommen hatten, war das sehr, sehr umfangreich, üppig. Und teilweise kriegst du extra so eine Menükarte noch hingelegt, wo du dir was aussuchen kannst, irgendwie, was sie dann für dich zubereiten zum Frühstück. Ne?
Ah, cool, so okay.
Rührei und sowas mit irgendwelchen Sachen drin.
Ja.
Oder ein Omelett und so. Ja.
Ah, das ist cool, okay. Also ich finde es auf jeden Fall fair und ich glaube, man stellt es sich auch ein bisschen teurer vielleicht vor. Wie die Küche, so der englischen Küche und der UK-Küche sagt man ja Böses nach. So, aber also ich fand mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt, ne?
So inwiefern Böses nach?
Ah, das ist halt
nicht so,
ist,
ne? Nicht so. Okay. Nee, also kann ich von Schottland echt nicht sagen. Das war echt gut.
Ja, ich empfand das auch immer so, ich finde, das sind super Vorurteile. Und ich fand Pappessen halt auch immer geil. Vielleicht habe ich auch den Geschmack einfach, keine Ahnung. Ja, aber englisches Frühstück zum Beispiel, da sagen ja viele so, Alter, das geht halt gar nicht, ne? Was die sich da morgens reinziehen, so mit Corned Beef und hier super fettigen Würstchen und hast nicht gesehen.
Mich ja, kannst du auch teilweise alles so bestellen, aber ja, war.
Und dann gibt's doch dieses richtig krass zusammengemanschte Fleisch. Was ist denn das? Das sind die ganzen Innereien zusammengemalt. Haggis?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Genau. Ja, ich weiß, was ich meine. Das hatten wir auch in einem Abend. Ich glaube, das haben die uns sogar zum Frühstück wollten die uns das andrehen.
Ja, Mann. Das also ist mehr Lorenz, so eine Art Mutprobe.
Und der hat aber dann gerade noch so die Kurve gekriegt. Und ihm ist ja irgendwie eingefallen, dass das doch irgendwas Komisches ist. Genau, das ist irgendwie auch so ein Magen oder sowas. So ein Ziegenmagen gefüllt mit Alm.
Genau.
Und dann in Scheiben geschnitten oder sowas. Und ist dann früh direkt am Aufstehen. Ja, lecker.
Ja, genau.
Ganz viel Blutwurst irgendwie noch mit drin.
Ja, in diese Richtung auf jeden Fall. Ja, habe ich auch schon probiert. War okay, schmeckt so ein bisschen wie Grützwurst, so hier in Bremen.
Ja, so, weiß muss wie Knips, man mögen.
Hier in Bremen.
Muss man mögen.
In die Richtung, ja, so, genau. Mann, ey, hast du ein bisschen Werbung gemacht für Schottland, ne?
Unbedingt.
Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen Bock jetzt, Schottland zu fahren. Ich weiß nicht, du kennst ja auf jeden Fall Erik Peters. So,
ja,
der ist ja riesiger Schottland-Fanatic, kann man sagen, ne? Der hat mich damals schon vor zig Jahren, hat er mir schon gesagt, fahr mit dem Motorrad mal dahin. Und ich glaube, das ist auch eine mehrfache Reise wert. Ne? Vom Inland kenne ich wirklich wenig. Ich bin auf dem Rückweg dann, hatte ich ja gesagt, am Rückweg bin ich mal Richtung Stirling gefahren, Perth und so.
Genau.
Ich glaube übrigens Stirling ist der Geburtsort von William Wallace von Braveheart. Kleiner Fun Fact. Und Perth ist, glaube ich, Geburtstag von Hugh McGregor. Nur so kleiner Fun Fact.
Okay.
Am Rande an der Stelle. Ich glaube, Schottland ist ein geile Destination für Motorradreisende, die A, nicht so viel Zeit haben, um die halbe Welt zu fahren. Und durch ganz Europa, also so, ne, zum Beispiel Portugal ist halt eine ganz andere Adresse, da erstmal hinzukommen und so, mit einem eigenen Motorrad. Und B, es ist halt immer noch westlicher Standard, so du kannst da auch Hotels nehmen, Zimmer und so, das ist nicht Magadan, ne, das ist nicht die Mongolei und so. Aber es ist schon ganz anders und es fühlt sich nicht nach Deutschland an. Es ist schon, und ich erinnere mich auch, dass gerade oben Highlands, John O'Groats und so, das hatte richtige Norwegen-Vibes und die Küsten da, ne, die Steilküsten, da ist schon mega geil.
Ja.
War zum Angucken schon mega geil. Und du sagst ja selber auch, die Faszination liegt nicht daran, ständig Fußraste zu fahren in den Kurven, sondern eher diese kleinen Sträßchen zu befahren, ne, und so.
Ja.
Und ich glaube dann spielt sich auch so eine Stärke des Motorradfahrens aus, weil du so nah dran bist, ne, weil du mitten in der Natur bist, in der frischen Luft und weil du das alles einatmest, du riechst die Schafe, an denen du vorbeifährst, du riechst die Pflanzen da und so. Ja. Ey, das macht schon viel aus, glaube ich, ne? Und
deswegen ja, unbedingt.
Sag mal,
ich kann mir das mit einem Camper auch gut vorstellen, weil
ja,
du einfach noch ein bisschen mehr da auch drin rumlaufen kannst,
ja,
und mal so nicht in deine Wanderung machen kannst. Aber da brauchst du dann mehr Zeit einfach. Mit dem Motorrad kann man es halt einfach so ein bisschen schneller abspulen. Und das ist für mich einfach so das Geile immer.
Ey, bin ich komplett bei dir. Und sag mal, du hast ja nicht so viel Zeit gehabt. Was würdest du sagen, ist eine ideale Urlaubszeit, Motorrad, Schottland?
Ja, also wir sind jetzt, wir sind Freitag nach Amsterdam zur Fähre und sind am Freitagabend auch wieder zurückgefahren. Genau, wir waren Samstag wieder hier. Also wir haben quasi genau eine Woche gehabt. Mhm. Ja, es darf, können auch gern zwei Wochen sein. Wenn du drei Wochen hast, machst du drei Wochen. Also man kann da definitiv, gibt's hier, ich sehe das auf meiner Map hier, gibt's noch jede Menge Straßen, die da noch nicht befahren sind, die man auf jeden Fall noch fahren kann. Und man kann halt schon auch mal hier und da, wenn man das möglich macht, sich einfach mal anhalten, ne, und doch mal so ein bisschen, kann die Inseln, also Inseln ist so ein Thema, es gibt ja zig Inseln noch, da kannst du rüberfahren und dir das noch angucken, wird auch wieder ein bisschen anders sein.
Ja, ja.
Also man kann jetzt auf jeden Fall auf drei Wochen, sage ich mal, kann man das locker noch ausdehnen, das ganze Thema.
Gibt ja ohne dass es langweilig wird. Ja, die zig Schottland-Urlaube machen und ja, immer wieder was Neues. Das auf jeden Fall, ne? Aber die Frage ist, kann ich mit einer Woche Urlaub, kann ich dann einen geilen Schottland-Trip machen mit dem Moped?
Da wird's schon, musst du schon früh aufstehen und spät ins Bett gehen, wenn du alles sehen
da
willst.
Da musst du schon René machen, ey.
Musst schon René machen, genau. Geht. Ich meine, wobei ich muss immer sagen, ne, also wenn ich die ganze Filmerei und Fotomacherei noch weglasse, dann könnte ich auch noch ein ganzes Stück weiterfahren. Also das kostet oder ja schon jede Menge Zeit. Ja. Also wir hatten jetzt, ich habe mir das mal rausgeschrieben so ein bisschen, wir hatten so Strecken gehabt von im Durchschnitt so um die 350 Kilometer mal 400, hatten zwei 500er auch dabei gehabt, hatten auch einen Tag nur 180 Kilometer, ne? Also, ja, ich sag mal, wenn du 350 Kilometer am Tag fährst, das ist, glaube ich, wenn du nicht filmst, ist es entspannt machbar, weil die Straßen ja auch zum Teil einfach sehr weit einsehbar sind und man einsam da unterwegs ist und man auch doch mal vielleicht so ein ganz kleines bisschen schneller fahren kann, weil es einfach kein Juck da, weil da ist kein Mensch. Also da machst du schon auch, es gibt Ecken, da machst du auch ein paar Meter einfach.
Ja, ja. Während, also ich glaube, wenn du die Hinfahrt mitberechnest, wenn du sie mit der Fähre machst, also wenn du mit dem eigenen Motorrad und so da sein willst und so, boah, 10 Tage, glaube ich, ist schon eine gute Zeit, ne, die man noch hat.
Wenn man mit der Fähre hinfährt, genau.
Ja.
Also wenn du über England noch fährst, also quasi durch ganz England durch und dann noch bis nach Frankreich runter, musst du eigentlich mindestens 3 Tage, würde ich sagen, mehr einplanen.
Ja,
weil das ist einfach echt weit. Es ist echt weit.
Ja, verstehe.
Würde ich auch keinem empfehlen. Ich würde echt jedem empfehlen, macht das, dass ihr mit der Fähre darüber fahrt. Ja. Das ist so entspannt. Und auf der Fähre, da war eine super geile Band, die da gespielt hat irgendwie. Also du warst da echt gut aufgehoben, ne? Du saßt da irgendwie in so einem, wie in so einem All-Inclusive-Hotel, musst du dir das vorstellen. Das war echt
das
einfach angenehm.
Drauf, ne?
Das war echt cool. Angenehm.
Und du verlierst halt wenig Zeit. Also meine Fähre zum Beispiel lief auch über Nacht, ne? Und steigst abends in Rotterdam da ein und dann kannst du im Prinzip nach also je nachdem, wo du wohnst in Deutschland, ne? Von mir aus kannst du nach dem Feierabend nach Rotterdam fahren und von da dann über Nacht rüberfahren. Genau. Bis am nächsten Tag bist du in England und dann in 2 Stunden in Schottland. So, das
und du bist halt super entspannt da auch. Das kommt, es ist einfach so ein riesen Pluspunkt, wenn du nicht schon vorher so ewig lange Autobahnanfahrt hast. Ne? Kannst natürlich auch, wenn du den Luxus hast und hast die Zeit, kannst du halt auch noch schön durch Frankreich durchfahren oder so. Du kannst auch noch schön durch England. Also auch
das
in England
immer,
gibt's ja,
das geht
gibt's
immer.
Ja England, Wales gibt's ja auch noch jede Menge Ecken, die man irgendwie mitnehmen kann. Ne? Also man kann es ohne Ende ausdehnen, aber für mich stand halt Schottland auf dem Plan. Und da war so das mit der Fähre von Amsterdam rüber, war einfach genau richtig, weil da hast du...
Okay. Ja, über UK, Wales und so haben wir ja auch schon hier viel gesprochen. Das ist ja allein schon eine Reise wert. Das sowieso, ne? Aber, ey, und Reisezeit, ne? Ich meine, klar, du kannst da viel Pech haben mit dem Wetter. Ich hatte leider viel Pech mit dem Wetter. Das habe ich irgendwie gerne anscheinend in nordischen Ländern. Aber du kannst auch Glück haben und wenn hier so eine Hitzewelle ist, ne, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es da ein bisschen.
Wir hatten das Rückzug gehabt, also wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter, bis auf an dem einen Tag und wir hatten so Temperaturen, so 16, 18 Grad in dem Schnitt war das, ne, das war perfektes Motorradwetter, trocken, 16 bis 18 Grad, du warst eigentlich nie am Schwitzen, warst immer gut belüftet und dann Rückzug war es halt so, war dann schon das letzte Stück Richtung Newcastle runter, da wurde es schon deutlich wärmer und dann sind wir halt wieder in Amsterdam so gelandet und dann sind wir echt bei 35 Grad wieder nach Gießen gefahren über die niederländische Autobahn, so, das war so ätzend einfach. Und ich dachte einfach nur, ich will wieder zurück nach Schottland in den Norden, weil es einfach temperaturmäßig, ich frage mich echt, wer jetzt zu der Zeit, ich verfolge ja einige Leute, die gerade irgendwie so ein Kroatien oder Albanien jetzt da unten unterwegs sind, dann noch da Offroad fahren, wo du noch keinen Wind auch abkriegst, dann hast du da 40 Grad, ey, no way, hab ich keinen Bock drauf. Ohne Scheiß, das kannst du im Frühjahr oder im Herbst machen, aber ey, das brauche ich jetzt im Sommer.
Ich hatte das auch mal in Griechenland, da bin ich fast gestorben. Also ich bin wirklich fast gestorben. Also du sehnst dich ein, du im Prinzip fährst und jumpst du von Schatten zu Schatten, weil das so furchtbar ist. Ja,
ja, und wenn du dann noch Video machen willst oder so, dann stehst du da bei 40 Grad mit der Drohne mit Klamotten da.
Aufpassen, dass sie nicht heiß läuft, ey.
Ja, ja.
Mann, ey. Ey, René, so, ich sehe gerade schon, so, wir haben uns wie immer ein bisschen verquatscht. So, schön, dass wir, glaube ich, doch eine ganze Menge zusammengetragen haben über wer und wer nach Schottland fahren sollte und kann, was man da zu erwarten hat und ein paar Tipps und Tricks und hier. Klar, Leute, meldet euch gerne, wenn ihr noch was habt, so, dann schickt mir das gerne. Das können wir noch mal ein bisschen nachliefern, wenn ihr Geheimtipps noch habt und so. Aber ich glaube, wir haben beide ganz gut Werbung gemacht, da mal hinzufahren. Insbesondere jetzt in diesen Wochen, wenn es hier so heiß ist. Und diese ganze schottische Kultur, was wir so ein bisschen angesprochen haben, dieses ganze, diese Historie dahinter, der Stolz der Schotten, dieses, man hat sie ja bei ihm jetzt ja auch wieder feiern sehen. Was das für ein lustiges und tolles Volk ist auch, ne? Dieses ganze Dudelsack und Schottenrock-Ding. Mann, das ist alles cool, das lieben wir irgendwie. Und da mit dem Motorrad durchzufahren, das alles einzuatmen, ist mega geil, Leute. Also fahrt unbedingt nach Schottland, macht das mal, plant das unbedingt mal ein, in nächsten Zeiten Schottland-Reise zu machen mit dem Motorrad. Und ich kann euch nur noch mal sagen, probiert das mit dem Zelt aus, das ist jedermanns Recht, ist geil, nutzt es aus. Macht es mal, aber René hat ja auch gesagt, und es gibt ja auch einfach so tolle Unterkünfte, die so ein bisschen persönlicher auch sind, ne, wo man in so einem Cottage da unterkommen kann, Airbnb-mäßig, sowas ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Ja.
Man kann es ja auch mischen, man kann ja mal als Oma so machen. Mhm.
Genau. Da aber Mission Possible an der Stelle. So, Leute, ey, schön, dass ihr dabei wart, das war der Bergcast für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, René. Ich freue mich aufs nächste Mal schon und abonniert seinen Kanal, da kommt dann demnächst was über Schottland. Dann habt ihr nochmal die Bilder.
Im Winter, in der Offseason wird es erst fertig werden.
Freuen wir schon drauf. Tschüss, bleibt schön sauber, bis bald.
Ciao, ciao. Only when she got your mind, lost bittersweet taste on my mind. Rips your only going out for a while. Cheap bass now, driving mile after mile. Cheap bass. Yeah.